Also mit Gabi verläuft ja ein bisschen schleppend unsere Beziehung. Ich komme da ja nicht so richtig weiter, sagen wir mal so, in 40 Jahren.
Liebe Goldstücke, liebe FreundInnen des gesprochenen Worts, es ist wieder soweit. Lasst euch in die Arme fallen von Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele. Betrieben wird er von zwei hochinteressanten Männern, meinem Partner Felix Scharlau und mir, Linus Volkmann. So unterschiedlich wir sein mögen, gemeinsam haben wir einen Traum. Das letztgültige, das ganz große Interview mit unserem heutigen Gast aufzustellen. Wir wollen ein Gespräch führen, in dem wir alle Highlights der ewigen BRD-Jugendserie TKKG eruieren, aber auch Hinter- und Abgründe ausleuchten. Doch TKKG sind uns dabei noch lange nicht genug. Denn unser Gast hat so viele Charaktere mehr als bloß Tarzan bzw. Peter Tim Carsten gesprochen. Dieses Jahr ist er auch wieder mit einem Live-Hörspiel auf der Bühne zu sehen. Liebe HörerInnen, lieber Felix, bitte rastet angemessen aus. Ich gebe euch unseren Gast. Seine Stimme brennt wie Feuer. Sein Name ist nichts als pure Verheißung. Hier ist Sascha Dräger.
Oh, vielen, vielen, vielen Dank für diese tolle Begrüßung. Ich freue mich sehr, hier zu sein oder bei euch zu sein. Und da hast du die Latte, glaube ich, ziemlich hochgelegt. Ich hoffe, ich kann das alles erfüllen.
Ja, schön, dass du da bist, Sascha. So rede ich auch ganz normal im Supermarkt, wundere dich nicht. Aber bevor wir jetzt zu dir kommen, möchte ich jetzt hier nochmal meinen Partner Felix reinholen. Felix. Du weißt ja, für Sascha Dräger ist es sehr üblich, dass er von verrückten Nerds befragt wird, die er irgendwann mehr oder weniger höflich dann abservieren muss. Aber wie geht es dir denn mit diesem größten möglichen GAU in der Hörspielgeschichte von Ausnahme der Rose?
Ja, ich freue mich total und bin auch natürlich sehr aufgeregt und bin aber auch ein bisschen empört, weil du gerade diese unglaubliche Begeisterung, die Sascha ja auch verdient hat. Also wenn ich ein Zehntel mal davon bekommen hätte in den letzten Podcast, hätte mich sehr gefreut. Und ich nehme an, wir machen jetzt das Geplänkel wie immer. Ich weiß nicht, ob Sascha den Podcast schon mal ganz gehört hat. Wir reden ja einfach drei Stunden über Fußball oder Musik und du musst einfach warten. Aber ich glaube, das machen wir heute gar nicht so, oder Linus?
Nee, wir verlesen auch kein Feedback. Wir gehen einfach gleich rein. Ihr Hörenden, bitte seht uns das nach. Ihr kommt emotional gerade darüber rein. Und wir müssen jetzt nicht noch so tun, als gäbe es irgendwo drumherum zu tänzeln.
Ich hatte euch gesagt, ich habe 5 Minuten, ne, habe ich Zeit. Nein, ach so, nein, das war natürlich ein Spaß. Also ich weiß, eure Podcasts gehen länger. Und ich freue mich über, ich lasse mich voll drauf ein.
Sehr schön. Ja, Sascha, du und ich, wir sind uns ja dieses Jahr tatsächlich zweimal schon begegnet. Das ist so bescheuert, das sagen dir bestimmt alle Leute, die so eine ähnliche Biografie haben wie ich. Aber du hast mir dann irgendwie eine Sprachnachricht hinterlassen und irgendwann meine Partnerin auch gesagt, ich muss aufhören, diese Sprachnachricht immer und wieder abzuspielen. Er sagt doch nur, du sollst zur Hintertür kommen bei der Batschka. Da habt ihr das Live-Hörspiel gehabt.
Ja, genau. Ich dachte, also du musst unbedingt dabei sein. Ich habe ja nun schon von vielen Seiten gehört, dass du ein sehr großer TKKG-Fan bist. Und da dachte ich mir, also dann musst du doch unbedingt uns dort besuchen. Und das hat mich auch sehr gefreut, dass du der Einladung nachgekommen bist damals.
Ja, also ich bin schon auf abwegigere Einladungen eingestiegen, kann ich sagen. Das war sehr schön und ich habe immer Felix viel davon erzählt. Felix ist ja, wenn man diese Dichotomie aufmachen wollte, ist mehr so die drei Fragezeichen und ich bin mehr so der einfache Mann, der eben TKKG gehört hat. Aber ich weiß, dass Felix, du besitzt auch sehr viele TKKG-Kassetten.
Ja, und gute Nachrichten, bei der nachfolgenden Generation rutscht es schon wieder auf die andere Seite. Also da ist nichts mit drei Fragezeichen bei mir zu Hause. Kann ich sagen, hier, als ich heute sagen konnte, ich rede mit Sascha Dräger, da hieß es Junge, Junge. Da war viel Neid im Raum.
Das freut mich zu hören, ja.
Dann wollen wir mal beginnen mit der ersten sogenannten Vorfrage. Felix, möchtest du die mal stellen?
Ja, also das ist wahrscheinlich auch was, was du schon häufiger gefragt wurdest, aber kannst du dich erinnern, vielleicht ist es ja noch gar nicht so lange her, wann wurdest du denn das letzte Mal so beim Bäcker, der klassische Bäcker, an der Stimme erkannt? Und vor allem auch, was mich interessieren würde, für was eigentlich? Weil unsere Unterstellung so als Hörspiel-Nerd-Podcast ist natürlich, ja, da ist der Tarzan. Aber du wirst ja ganz anderes erleben. Du hast ja auch sehr prominent bei Naruto beispielsweise gesprochen. Da kann ich mir vorstellen, dass es eine Generation danach gibt, die dich eher darauf anspricht. Oder wie ist das?
Also tatsächlich werde ich nicht so oft erkannt. Also eigentlich wirklich extrem selten. Und deswegen muss ich immer dann wieder die Geschichte erzählen, wie ich in einem schwedischen Möbelhaus war, vor vielen Jahren schon inzwischen, und da einen Schrank mir habe zusammenstellen lassen. Und dann meinte der Verkäufer wirklich, kann das sein, dass du Tim von TKKG bist oder so? Kann das sein, dass ich deine Stimme kenne? Irgendwie sowas. Also wusste auch gleich eben von TKKG. Ja, da war ich, dachte ich erstmal, irgendwie habe ich mich umgeschaut, ob irgendwo eine versteckte Kamera vielleicht ist, ob ich jetzt irgendwie reingelegt werde. Aber das war tatsächlich ein echter Fan, der meine Stimme erkannt hat. Aber das ist, glaube ich, auch ganz unterschiedlich. Es gibt viele Leute, die Stimmen gar nicht so wahrnehmen, die gar nicht so ein Gehör dafür haben. Und dann gibt es eben spezielle Leute, ich weiß nicht, vielleicht gehört ihr ja auch dazu, da muss ich nur irgendwie tief einatmen, da wissen sie schon, ach, das ist Sascha Dräger. Irgendwie so.
Ja, ich finde es immer wieder faszinierend, dich in anderen Kontexten zu erleben. Also Felix hat natürlich recht, es gibt jetzt auch ganz prominente andere Serien, für die du sprichst. Aber ich habe dich ja auch wirklich so in Nebenrollen, in Sitcoms oder sonst wo, also wo man denkt so, huch, das kann doch nicht wahr sein, die können sich doch nicht für zwei Sätze Sascha Dräger geleistet haben.
Ja, also wenn man mal so für zwei Sätze irgendwo ist, dann kann man eigentlich in der Regel davon ausgehen, dass man vielleicht gerade im Nebenatelier zu tun hatte und dass man dann gefragt wurde, sag mal, kannst du bei uns auch noch mal kurz hier den Briefträger oder irgendwas sprechen? Und dann geht man eben kurz ins Nebenatelier und spricht da noch mal zwei Sätze. Oder daran erkennt man dann, ah, die Rolle wird wahrscheinlich noch größer irgendwann. Das kann auch sein.
Und wir wollen das jetzt so ein bisschen machen. Wir wollen uns durch deine Karriere nagen und die beginnt ja sehr früh. Na, du bist ja noch ein junger Mann, aber du hast sehr früh angefangen und wir haben so chronologisch ein paar Stationen, werden wir dann jetzt so anfahren. Und wir fangen ganz vorne an und wir beginnen, wie das bei Ausnahme der Rose so üblich ist, mit einem Einspieler.
Weiter, Tarzan.
Also Frau Krause in Verbindung mit dem Toten auf. Susanne sagt, dass es ein fürchterlicher Betrug ist. Aber Frau Krause glaubt dran. Sie bildet sich ein, dass sie vor 500 Jahren als Fürstin Editha Eleonora von Brabant gelebt hat. Obwohl es die nie gegeben hat.
Ja, und?
Ja, Volker hatte Krach mit seiner Mutter deswegen gehabt.
Aha. So. Und jetzt soll ich euch sagen, was das war.
Genau, welche Folge?
Etwa. Genau.
Ja, also man könnte es erkennen natürlich, also es soll nur stellvertretend für dein Frühwerk bei TKKG stehen, aber weil ja gesagt wurde, Editha Eleonore Brabant, dann weiß man ja sogar eigentlich, welche Folge das sein müsste.
Weiß man das?
Ach so,
ich weiß nicht, du darfst da, glaube ich, nicht zu viel voraussetzen bei mir, dass ich, also ich glaube, ihr kennt die Folgen deutlich besser als ich oder die meisten Fans. Auch wenn ich damit vielleicht einige Fans jetzt enttäusche, aber...
Ja, nein, also da ist die Mutter von Willi Sauerlich, wird von einem Medium dazu verleitet zu glauben, sie sei eine Person aus einer früheren Zeit. Und das ist die Folge deshalb des blinden Hellsehers gewesen.
Ach, die habe ich doch gerade neulich gehört. Nein, tatsächlich, ja. Der blinde Hellseher, ja.
Ja, aber das macht dich nur sympathisch, dass du nicht die ganze Zeit total eitel deine eigenen Folgen pumpst. Also keine Sorge, das nimmt dir niemand übel.
Das hast du sehr, sehr gut hingedreht. Vielen Dank ja dafür. Das war eine der ersten Folgen, genau, ja.
Genau, ich stelle dann auch mal die passende Frage dazu. Also dein Vater hat ja auch Synchro gemacht und man könnte sich ja denken, er hat dich da rangeführt. Das ist ja, wahrscheinlich ist es auch so passiert. Kannst du mal sagen, wie das wirklich so losging? Du warst ja ganz jung noch am Anfang.
Ja, also ich war tatsächlich auch noch mal viel jünger als zu TKKG-Beginn, weil wir lebten ja zunächst in Berlin in den 70er Jahren. Und mein Vater hat dort auch Synchronregie geführt und ich weiß noch, meine allererste Rolle, die ich dann bei ihm oder wo ich dann gebeten wurde, ins Studio zu kommen, das war, glaube ich, ich meine, das war irgendwie so ein asiatischer Film und da kam so ein kleiner Junge irgendwie den Gang entlang und dann hat er sich irgendwie erschreckt, weil da, glaube ich, ein ziemlich gruseliger Mann ihm gegenüberstand. Also ich habe nur diesen kurzen Ausschnitt gesehen und dieser kleine Junge drehte sich um, ich glaube, er ließ sein Eis fallen und rief nur so, Mama, und drehte sich um und rannte weg. Und das war mein erster Einsatz im Synchron und ich weiß nicht, ob es gut war, ob sie es überhaupt genommen haben, ob sie dann gesagt haben, nee, unbegabt, wir nehmen jemand anderes. Aber da war ich auf jeden Fall das erste Mal im Studio und das war, da muss ich vielleicht 7 gewesen sein oder so, schätze ich mal. Und aber das war eben lange noch vor TKKG in Berlin und das war mein allererster Synchroneinsatz und ganz, ganz früher, noch davor, haben wir Sachen fürs Sandmännchen aufgenommen zu Hause, weiß ich noch, meine Schwester und ich und andere Kinder aus der Nachbarschaft, da wurde mit einem Tonbandgerät aufgenommen, aber eben nicht synchron, aber irgendwelche Geschichten mussten wir erzählen und also insofern sind wir sehr früh mit dem Medium zumindest in Verbindung gekommen oder in Berührung gekommen.
Und wolltest du das dann auch immer schon ganz früh, also das Sprechen, hat dir das wirklich Spaß gemacht die ganze Zeit oder gab es da auch so ein Punkt, wo du dachtest, nee, jetzt fuckt der Papa wieder, ich habe keinen Bock?
Nee, also ganz am Anfang hat man sich irgendwie gar nichts dabei gedacht irgendwie. Mhm. Also ich weiß, diese ganz, ganz frühen Sachen mit dem Tonbandgerät, das, ich weiß gar nicht, das war weder hat es Spaß gemacht, noch war das irgendwie für uns unangenehm oder so, glaube ich. Also man hat sich auch nicht, war nicht auch stolz oder so hinterher. Es war einfach, ja, man hat es halt gemacht und dieses eine Mal Mama rufen, ja, das war das. Hat ja das so dieses Studioleben Studioleben mit einem Wort, aber also da ins Studio zu kommen und da irgendwie im Mittelpunkt zu stehen, das war natürlich nicht schlecht. Ich weiß, dass ich meine Schwester mal sehr beneidet habe, weil die hat ja ungefähr ein Jahr vor mir angefangen oder 2 Jahre vor mir mit der Serie Eine amerikanische Familie. Da war sie in den Ende der 70er hat sie die kleine Schwester oder eine neue Schwester irgendwie da dann, weiß nicht genau wen, gesprochen und war da immer in den Sommerferien im Studio und hat mit Lutz Mackenzie und Marianne Kehlau und mit ganz großen, tollen Leuten synchronisiert. Also Lutz Mackenzie war der absolute Star für uns beide, glaube ich. Und da war ich schon sehr neidisch, dass sie immer in den Sommerferien, ich musste Urlaub machen und sie durfte ins Studio gehen. Also so habe ich das damals empfunden, tatsächlich.
Und wie hat sich das dann verstetigt? Kann ja sein, dass man geht einmal ins Studio und sagt mal Mama, Mama und dann wird es vielleicht auch genommen oder auch nicht. Aber es muss ja der Punkt gekommen sein, dass du das regelmäßiger dann gemacht hast und dass man dich auch regelmäßiger dann dahin geschickt hat. Und man hört ja, finde ich, bei TKKG hört man auch, dass du eben schon diese Erfahrung mitgebracht hast.
Ja, das ging aber gar nicht so wahnsinnig viel früher richtig mit dem Synchron los. Das ging los, als wir 1980 nach Hamburg gezogen sind, von Berlin. Und ich habe, glaube ich, irgendwie kurz vorher ein Casting gemacht gegen, glaube ich, schon Kollegen, die das schon länger machten. Und mein Vater machte die Regie. Das war ja die Serie Matt und Jenny mit zwei Kindern, die im Kanada 1850 sich auf die Suche gemacht haben nach ihren Eltern, die sie irgendwie auf der Überfahrt vom Schiff irgendwie verloren hatten und irgendwie dann 26 Folgen durch Kanada irrten und die Eltern gesucht haben. Ich glaube, nie gefunden, um mal zu spoilern. Und das war 1980 und da hatte ich dann gleich, bin ich gleich mit einer Hauptrolle. Nach dem einen Mama habe ich gleich eine Hauptrolle bekommen. Und ich weiß noch, dass ich meinem Vater so nach einer Woche gesagt habe, so, jetzt kann ich synchron sprechen, jetzt weiß ich, wie das geht, ich habe es gelernt. Und er hat sehr, sehr gelacht und hat gesagt, Junge, also da lernt man sein Leben lang. Ich lerne ja noch sogar, sagte er damals, ich lerne das ja noch jeden Tag, noch besser zu werden. Und naja, wirst schon sehen. Und das war 1980 und ich habe dann, weiß ich nicht, wie viele Folgen, 13 Folgen hatte ich, glaube ich, gemacht, bevor ich zu Heike Diene kam. Und dann ging eben das mit dem Hörspielen erst los oder schon los.
Und da war dann TKKG schon deine erste Hörspielrolle dann bei Europa oder hast du davor schon was gemacht gehabt?
Na, ich habe meine allererste Rolle war, glaube ich, Fünf Freunde. In Fünf Freunden war ich drin und da war das auch so ein bisschen, wie ich fand, also war ein bisschen traurig, weil am Ende der Aufnahmen sagte Heike Dine Körting zu mir, ja, du stehst leider nicht auf dem Cover, weil das Cover ist schon gedruckt oder wir mussten das Cover schon in Druck geben und da steht jetzt Martin Sichel, den haben wir uns ausgedacht, den Namen, aber naja, wird vielleicht ja nicht deine letzte Rolle gewesen sein, insofern gräme dich nicht. Und sagte dann, wir machen jetzt demnächst eine neue Rolle, eine neue Serie. Und da wurde uns jetzt aber gesagt, wir sollen jetzt mal ein bisschen Stimmen nehmen oder Kinder nehmen aus dem süddeutschen Raum, weil alle Kinder kamen eben aus Hamburg oder Berlin und man hörte es wohl auch ein wenig. Und jetzt sollten mal die Süddeutschen zum Zuge kommen und deswegen hatte sie in München sich wohl umgeschaut und meinte, naja, einen Norddeutschen können wir ja vielleicht dazu nehmen. Und so durfte ich das TKKG-Quartett ergänzen.
Der gute Martin Sichel.
Genau.
Gab es da irgendwie ein Casting oder so? Oder hast du die Rolle tatsächlich so zugewiesen bekommen? Oder bei dem Bobcast, ne, den Kollegen, erfahren wir ja auch, dass Andreas Fröhlich eigentlich für die Rolle von Peter gedacht war und dann wurde nochmal getauscht, weil er es nicht so gut konnte wie Jens Wawritschek.
Ja, also tatsächlich ist das bei uns total ähnlich gewesen, weil ich war für den Karl vorgesehen. Vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht hat sie gemerkt, dass ich ganz gut lesen kann. Ich bilde mir ein, dass ich damals irgendwie wohl schon ganz gut lesen konnte. Und wir haben eben angefangen und haben ein paar Seiten gemacht mit dieser Kombination, eben Niki als Karl, Niki als Tarzan und ich eben als Karl. Und Manu eben klar als Klößchen, Veronika als Gabi, überraschend. Und nach ein paar Seiten meinte dann Heike Dine, glaube ich, so ganz vorsichtig, ja, das ist ja alles schon ganz schön. Ich überlege, ob wir vielleicht mal die Rollen tauschen, weil was man ja wirklich, glaube ich, sagen kann, ich klang, glaube ich, von allen und war es ja auch der Älteste. Und vielleicht dadurch einfach schon mehr nach dem Anführer als eben Niki zu der Zeit. Und dann haben wir das umgedreht und ich glaube, wir haben wahrscheinlich die gleiche Szene nochmal gemacht und als wir die aufgenommen hatten, haben sich alle angeguckt und haben gesagt, dann bleiben wir dabei, dann machen wir das jetzt so rum. Und es war natürlich ein bisschen doof insofern, als dass ich natürlich mich nur auf Karl vorbereitet hatte und die Texte von Tarzan gar nicht gelesen hatte, aber nun ist es, glaube ich, für Niki schlimmer gewesen, weil die Texte von Karl ja deutlich schwieriger sind, glaube ich, in der Regel. Und ja, aber so war das bei uns auch.
Wow, dein Leben wäre ja vielleicht ganz anders gelaufen, wenn du Karl geblieben wärst. No offense gegen auch diese wichtige Figur in dem Quartett. Aber naja, Tarzan bzw. Tim hat doch nochmal einen anderen Impact.
Ja, gut, ja, danke. Gut, schön, dass du das so siehst, freue ich mich. Nein, aber ja, bestimmt. Also irgendwie, ich war halt ab da der Anführer, klar, irgendwie, der vorangeht.
Und hast du die Rolle damals richtig reflektiert, richtig drüber nachgedacht? Oder ist das dann so, ja gut, dann bin ich jetzt halt der Anführer und lese das mal, was da steht? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen in dem Alter.
Ich fühlte mich schon geschmeichelt, dass man mich auf der Rolle gesehen hat in dem Moment und dass man mir gesagt hat, du triffst das besser oder irgendwie, der war ja auch so ein super Sportler und das war ich jetzt nicht zu der Zeit, also auch war ich nie in meinem Leben, aber der war halt einfach, ja, also das, also ich habe mich auf jeden Fall sehr innerlich sehr gefreut über diese Umbesetzung.
Ja. Das war übrigens vorhin.
Gebe ich zu.
Das war übrigens vorhin beim Abendessen eine Frage an mich, ob du auch Judo könntest.
Genau. Ich wurde gerade gefragt, welche Kampfsportart ich erlernen wollen würde, wenn ich nochmal in die Verlegenheit käme. Und da habe ich gesagt, Judo. Also ich kann kein Judo. Mein Cousin konnte Judo, aber das hat mich irgendwie nicht dazu verleitet, auch Judo zu machen. Also ich habe keinerlei Sportarten in der Richtung erlernt.
wie bescheiden. Ich habe dich ja auf der Bühne gesehen, ne? TKKG live, die Schatten der Unterwelt. Mhm. Und da gibt es eine Szene, Felix, du warst leider nicht da, da ist dann der Comic Relief, dass Tarzan, Tim, muss Liegestütze machen. Und dann macht es Sascha. Und jetzt nicht nur so die Liegestütze, wo man sieht, oh Gott, ne, das ist jetzt jemand, der weiß, was Liegestütze sind, aber er hat dazu jetzt keinen körperlichen Bezug. Die Leute haben ja geklatscht. Also es war ja, ich habe es nämlich zufällig auf, ich hab's mitgefilmt, also ich guck's mir auch oft wieder an. Also
ja, das war lustig, das war irgendwie so ein Einfall während der Proben, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, sogar vielleicht sogar nach der, also es war, kam sehr spät uns die Idee, also der Erzähler sagt in dem Moment, vor allen Dingen, weil du sagst, der musste Liegestütze machen, der Erzähler sagt, also um das mal zu spoilern, wir beschatten da irgendjemanden nachts und sitzen auf dem Spielplatz rum und Karl ist natürlich irgendwie vertieft in irgendwelchen Recherchen. Klößchen isst natürlich Schokolade, Gabi kaut Kaugummi, warum auch immer. Und dann wird eben gesagt, und Tim machte natürlich Liegestütze, weil natürlich musste er die nicht machen, sondern er will die natürlich machen. Und dann dachte ich, na gut, dann kann ich ja nach vorne gehen und dann mache ich ein paar Liegestütze. Und tatsächlich, wie du sagst, Linus, es kam überall sehr gut an. Da habe ich natürlich überlegt, wir gehen ja jetzt wieder auf Tour seit 2026. Wie kann ich das toppen? Ich weiß es noch nicht und ja, ich bin noch am Überlegen, und zumal ich mir gerade die Schulter leicht angebrochen habe, oder das Schulterblatt, oh, und Gott, eine Rippe bei einem Treppensturz. Ja, auch sowas passiert, Tim. Und deswegen, also Liegestütze wären im Moment wahrscheinlich sehr schwer auf der Bühne, und zum Glück habe ich ja noch ein paar Wochen Zeit.
Ja, gute Besserung von dieser Stelle aus.
Ja, danke schön. Nein, aber es ist schon deutlich, also es ist schon wieder alles ganz gut. Das war wirklich am Anfang. Ich bin wirklich so eine Treppe runtergesegelt auf dem Rücken. Und als ich unten ankam, lag ich dann da. Zum Glück war da so ein ein Freund, der eine Rettungssanitäter-Ausbildung hat. Und der wusste gleich, was zu tun ist. Kannst du durchatmen und so weiter wegen Grippe und so weiter. Und aber hat dann gleich alles abgecheckt. Und ich bin dann ins Krankenhaus. Und meinen Arm, den konnte ich halt nicht heben oder so. Also nichts, gar nichts. Und das ist jetzt 7 Wochen her. Und jetzt geht schon wieder alles ganz gut. Also ich bin guter Dinge, dass das alles wieder ganz zusammenwächst, was zusammengehört.
Ein Glück. Dann lass uns doch nochmal in die 80er zurückreisen. Wir haben uns vor dem Interview gefragt, so ein bisschen, wie das wohl gewesen sein muss. Ihr kommt da zu viert, ihr kennt euch nicht. Du zumindest kennst die anderen nicht. Ich weiß nicht, ob die sich untereinander kannten. Gut, ihr wusstet damals nicht, dass es teilweise über Jahrzehnte jetzt gemeinsame Arbeit geben würde. Hat natürlich auch keiner mit gerechnet. Dennoch, wie war das denn? Wie hast du das erlebt? So, es ist ja nicht immer bei Kindern oder Jugendlichen, ist ja nicht immer nur leicht, so der erste Kontakt. Manche sind ja so ein bisschen unsicher und manche andere arrogant. Wie erinnerst du das denn?
Ja, also ich erinnere mich da eigentlich nur positiv dran zurück. Also ich habe überhaupt nicht irgendwelche Erinnerungen, dass ich dachte, oh Gott, was sind das denn für Idioten oder so? Also gar nicht. Wir haben gleich irgendwie so eine Basis gehabt oder so ein Draht zueinander, alle vier. Und das ging also unheimlich gut los. Vielleicht ist es auch ein Alter, 13, 14, weiß ich nicht, wo man, also vielleicht wäre es später schwieriger oder früher, ich weiß nicht. Also wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Und das war eigentlich immer total, total toll, wenn wir zusammengearbeitet haben.
Und TKKG selber, also ich kann mich noch erinnern, ne, ich bin auch schon etwas älter, dass ich in der Schule hatten wir dann tatsächlich diese Bücher gelesen, ne, Pelikan-Bücher von Stefan Wolf, und die Hörspielversion kam natürlich erst durch den Erfolg auch der Bücher. Kanntest du denn überhaupt TKKG, also, und wie war so dein Bezug zu der Serie, also? Du hast es ja nicht nur gesprochen, sondern ja auch irgendwie verarbeitet. Also hat dir das gefallen damals? Kanntest du es?
Also ich hatte tatsächlich nie vorher ein Buch gelesen davon. Ich meine, und das habe ich aber irgendwie noch nicht verifizieren können, ich meine, dass ich das so als so einen kleinen Comic-Strip irgendwo gesehen hatte, in irgendeiner Zeitschrift, ich weiß nicht, Fix und Foxy oder was es da damals alles so gab, ich glaube, irgendeiner auf einer Programmzeitschrift war so eine Seite für Kinder, und da meine ich, da war wirklich so auf einer auf einer Seite zusammengefasst so eine TKKG-Geschichte oder das ging immer weiter oder so. Auf jeden Fall meine ich, dass mir diese vier Charaktere daher bekannt waren. Aber gut, viel wusste ich nicht über TKKG. Wenn, dann nur das.
Okay, fair enough. Und wann, kannst du dich ungefähr erinnern, wann war so ein Punkt bei dir, weil TKKG, das hatte dann ja auch eine Regelmäßigkeit und das war ja eben auf Serie angelegt, also wir reden ja auch im Podcast immer sehr häufig drüber, ich habe zum Beispiel viele so 70er Jahre Einzelhörspiele gehabt, da war das Idee der Serie ja noch gar nicht so ausgereift, was ich total schade finde, aber auch kommerziell logisch. Und für dich war ja klar, okay, ich bin jetzt schon gefragt worden, keine Ahnung, für nächstes Jahr wieder 6 neue Folgen zu machen. Wann entstand da bei dir so die Idee, das könnte ja so eine Art Beruf werden? War das da schon längst da über deinen Vater oder erst viel später oder?
Nee, eigentlich also habe ich immer gedacht, nee, das macht Spaß und aber als Beruf konnte ich mir das erstmal gar nicht vorstellen. Also es hat mir total Spaß gemacht, aber es wird halt, also außer die Hörspiele oder vor allen Dingen außer TKKG, schläft das auch alles so ein bisschen ein, wenn man so 17, 18 wird. Da verändert man sich halt, da verändert man sich die Stimme natürlich auch. Und dann wird man halt häufig oder gar nicht mehr so viel gebucht. Und dann bei vielen kleckert das dann so aus und bei mir war es auch gerade im Begriff so auszukleckern und dann kam plötzlich wieder, also neben TKKG auch noch Synchronrollen und dann bin ich doch in dieses Erwachsenen-Genre so ein bisschen reingerutscht. Ich glaube, das war damals California Clan hieß die Serie. Ah. Das war so eine endlose, sowas wie Springfield Story, in der ich dann später auch drin war. Aber California Clan wurde eben im Studio Hamburg gemacht. Und da wurde ich auf einen eigentlich, glaube ich, viel älteren Schauspieler besetzt, den ich sprechen durfte. Und so bin ich dann doch irgendwie erstmal dabei geblieben. Und mein Vater, weiß ich, wollte das eigentlich immer verhindern. Das ging also nicht von meinem Vater aus, der meinte immer, lern was Anständiges, lerne einen ordentlichen Beruf und das ist nichts. Und also der war nie so, dass er sich darüber gefreut hätte. Und er hat auch lange versucht, das so ein bisschen zu boykottieren oder also hat mich auch nicht viel beschäftigt. Ich weiß, es gab dann einmal einen wahnsinnigen, wichtigen, sehr, sehr guten Film über den Holocaust, den mein Vater gemacht hat. Und da war eben eine Szene auch im KZ und dafür brauchte er eben einen jungen Sprecher, also der eben sehr jung war und der dann eben reinkam und wohl von den, also irgendwie schlimme Sachen gesehen hatte und dann in die Baracke zurückkam. Und ich weiß noch, dass die alle gesagt haben, ja, nimm doch den Sascha für die Rolle. Und er immer, nein, ich will einen richtigen Schauspieler und so. Und am Ende durfte ich es dann doch machen, weil alle ihn überredet haben, probier's doch mal aus. Und ich glaube am Ende, also nachdem ich es gemacht habe, war er auch zufrieden. Aber er hat es wirklich lange irgendwie boykottiert sozusagen.
Und hast du denn dann auch parallel noch was anderes gemacht? Also oder eben eine Ausbildung, Studium?
Oh ja. Ich hab Abitur gemacht, Zivildienst. Da hat man erstmal Zeit, sich irgendwie auch noch ein bisschen zu orientieren. Ich habe zu Hause gelebt, zu der Zeit zum Zivildienst. Musste nicht irgendwo, also bei der Bundeswehr wäre es ja so gewesen, wahrscheinlich, dass man irgendwo in der Kaserne gewesen wäre. Ich habe also zu Hause gelebt und habe da nebenbei auch immer noch synchron sprechen können, so ein bisschen, oder vor allen Dingen Werbung, was natürlich sehr schön war, weil das immer sehr kurze, aber sehr lukrative Jobs waren, die für einen 19-Jährigen natürlich ein Traum waren. Da ist man hingegangen, hat irgendwie Hallo Herr Kaiser gesagt, irgendwie für Hamburg-Mannheimer, weiß ich noch. Und dann hat man, also ich will jetzt nicht sagen, wie viel, aber ein Batzen Geld bekommen. Also ich sag mal so, geil. Mehr als ich da im Monat für den Zivildienst, also in der halben Stunde habe ich mehr bekommen, als ich beim Zivildienst über, weiß ich, 2 Monate oder so bekommen habe. Und das war sehr, sehr verlockend. Und dann habe ich mir gedacht, ach, Werbung, das ist ja irgendwie auch cool. Und die Leute, wenn man da reinkam, das waren immer in meinen Augen so coole Menschen, lustige Jobs, dass die sich den ganzen Tag Fernsehen gucken und können irgendwelche Hochglanzbilder produzieren und dann vertonen und werden, dachte ich, sowas will ich auch machen und habe dann tatsächlich BWL begonnen zu studieren. Und ja, das, da bin ich dann aber irgendwie nicht so richtig bei geblieben, weil ich, weil es dann eben losging mit dem Synchron wieder sehr viel und dann habe ich gesagt, also irgendwann nach vielen Semestern, die ich da um mich rumgeschlagen habe, du musst dich jetzt entscheiden, entweder wirst du halt ein ernsthafter Synchronschauspieler oder du wirst halt, machst halt dein Studium und ich habe mich dann, wie man heute weiß, für Ersteres entschieden.
In der, also kurz davor noch oder vielleicht auch während so dieser Zivildienstzeit, ich musste jetzt in Vorbereitung für das Interview so ein bisschen dran denken, wir hatten schon mal Oliver Rohrbeck interviewt, sehr lange her und ich meine, er hat das gesagt, irgendeiner von den drei Fragezeichen hatte erwähnt, dass man so als Hörspielsprecher, als Bekannterer, man ist so ein halb anonymer Star. Also man ist noch nicht so gesichtsprominent, man wird nicht überall erkannt oder so, aber hin und wieder gibt's eben diese Momente. Und da kann ich mich noch erinnern, fiel der Satz so nach dem Motto, ich wurde jetzt nicht irgendwie gemobbt in der Schule, aber es war ein gewisser Neid spürbar manchmal, weil man halt, wie du eben erwähnst, ein bisschen privilegiert war, man durfte fliegen schon, du jetzt vielleicht nicht, wenn du in Hamburg schon warst, aber man hat ein bisschen Geld verdient nebenher. Hast du das auch erlebt oder war das für dich ganz normal zu Schulzeiten?
Ja, das habe ich auch total erlebt, dass man, wie du es gerade gesagt hast, privilegiert sich gefühlt hat, zumindest vielleicht, weil ich weiß noch, dass man dann immer mit dem Taxi abgeholt wurde von der Schule, wenn man direkt ins Studio musste. Ich weiß, ein Kollege von den drei Fragezeichen, ich weiß nicht mehr, wer es war, der meinte, das war ihm immer total unangenehm. Aber also bei mir war es ja so, ich war auch gerade auf die neue Schule gekommen in Hamburg, hatte jetzt noch nicht so viel Freunde. Und ich dachte schon immer, die können ruhig sehen, dass ich hier mit dem Taxi abgeholt werde. Dann könnt ihr dann morgen mich ja mal fragen, was ich für ein toller Typ bin, warum ich mit dem Taxi abgeholt werde, damit ich halt irgendwie ein paar Freunde finde irgendwie. Das war wirklich direkt nach den Sommerferien in den ersten Wochen, glaube ich, also als ich auf der neuen Schule war. Und deswegen, das habe ich erlebt und dann nach ein paar Jahren habe ich auch erlebt, dass es so kleine Grüppchen gab in den Klassen unter mir, die das irgendwie erfahren hatten. Damals gab es ja kein Internet, das haben die ja nicht, konnten die ja nicht recherchieren. Die haben das dann, glaube ich, von ihren großen Geschwistern erfahren. Hier, da, bei uns in der Klasse ist der die TKKG-Hörspiele spricht und die kleineren, also ich sag mal, ich war so wahrscheinlich in der 10., 11. Klasse und die Siebentklässler, die haben dann immer so in der Pausenhalle so rüber geschielt und aber auch sich nicht getraut, rüberzukommen in der Regel. Das war schon ganz lustig. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich so berühmt war, ich jetzt nicht, dass ich gemobbt wurde, glaube ich. Also dass man, oder so, dass ich so beneidet wurde.
Ja, ein Glück, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Zumal, ich meine, ich habe ja zu der Zeit sogar, als ich noch zur Schule ging, auch so ein ganz bisschen Fernsehen gemacht. Auch da habe ich jetzt nichts erlebt, dass ich da irgendwie blöd angemacht wurde, du Schauspieler oder was, keine Ahnung.
Ja, und Ausnahme der Rose ist ein sehr emotionaler, gefühliger Podcast, deshalb möchte ich auch nochmal die Chance nutzen, kannst du dich vielleicht an eine frühe Anekdote erinnern, ihr habt ja zu viert, also mit TKKG habt ihr ja alle an einem Tisch gesessen, das war ja noch nicht remote, dass man das irgendwie dann nur noch einzeln irgendwie macht. Prost.
Danke. Dürfen wir das erzählen?
Ja,
Mir wird gerade ein Glas gereicht von meinem Assistenten, von einem meiner Assistenten. Wo ist er? Nein, er ist wieder weg. Damit ich hier nicht verdurste.
Ja, mit einer tiefroten Flüssigkeit.
Ja, Cola.
Ist das Wasser?
Nee, das ist was anderes. Das ist nur was für Erwachsene.
Sehr schön. Ja, aber eben gab es so vielleicht Anekdoten, wenn ihr euch da, ihr wart ja noch Kinder, wart dann irgendwann Halbstarke, irgendwas, was du so erinnerst, was so passiert ist oder vielleicht schiefgegangen bei so der Live-Situation, wenn man so für TKKG eingesprochen hat.
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass es wirklich, weil du sagst, es war noch nicht remote und so, also das ist bei Heike Dine Körting ist das ja bis heute so, dass wirklich alle, wenn man es nicht irgendwie vermeiden kann, ist das richtig? Richtiges Deutsch? Ja. Egal. Dann wird alles zusammen aufgenommen. Und wir sind eigentlich, also ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wann wir vier nicht zusammen aufgenommen haben, das letzte Mal. Und deswegen, also ja, das wird immer noch so gemacht und früher war es natürlich lustiger, alberner, glaube ich, und ich weiß noch einmal, dass wir irgendwie rumgerangelt haben. Und ich glaube, dann ist Manu irgendwie gegen den gegen die Wand gefallen. Und damals war das bei Heike Diene im Körting so, dass das an der Wand war, alles mit Teppich bezogen. Aber das waren so Einbauschränke und da waren auch Schlüssel drin in den Einbauschränken. Und dann ist er in gegen so einen Schlüssel gefallen. Und immer wenn ich die Geschichte, glaube ich, mit Manu zusammen erzähle, dann sagt er immer, ja, die Narbe kann ich euch heute noch zeigen. Hier, die habe ich immer noch. Also er hat sich da böse verletzt. Also böse nicht, aber also er hat sich auf jeden Fall verletzt. Die Narbe gibt es noch. Ja, und daran erinnere ich mich. Also wir haben auf jeden Fall viel Quatsch gemacht und viel Unsinn.
Also Sascha, du hast ja eben auch schon den Namen gesagt. Es ist ja ein seltener Vorname und hier in unserem Podcast ist er natürlich bekannt. Heike Diene Körting, die für das Label Europa sinnbildlich steht, ist ja auch eine schillernde Figur. Jetzt sind wieder ihre neue Memoiren von ihr herausgekommen. Wie ist denn dein Eindruck damals gewesen und wie denkst du so über Heike Diene? Wir wissen, sie lebt zum Glück noch und hoffentlich auch noch sehr lange, deshalb du kannst nicht offen reden, aber sag doch mal ein bisschen was.
Also erstmal macht sie nicht den Eindruck, als würde sie uns bald verlassen auf diese. Also sie ist absolut topfit, hat sich neulich, glaube ich, irgendwie auch irgendwas gebrochen am Arm oder Handgelenk oder so, aber das hat sie auch nicht groß gestört. Da hat sie einfach durchgezogen. Also die ist wirklich, also wirklich ein Energiebündel sondergleichen und ja, für mich natürlich fast wie so eine, also ja, das zweite Mutter wäre jetzt übertrieben, aber ich glaube, die Bezugsperson, die weibliche Bezugsperson über 40 Jahre, die ich eben immer noch habe. Meine Mutter ist ja schon leider verstorben und ja, also Heike Diene kennt mich, glaube ich, auch eben sehr, sehr gut, weil sie mich halt mit 13 kennengelernt hat und bis heute haben wir immer noch engen Kontakt und wir schätzen uns, glaube ich, beide, das auf Gegenseitigkeit beruht das, glaube ich, sehr und tauschen uns auch aus über berufliche Dinge und vielleicht auch mal über ein bisschen nicht ganz berufliche Dinge und ja, das ist einfach ein tolles Verhältnis, das wir haben.
Sehr schön. Ihr habt es gehört hier bei Ausnahme der Rose.
Rufen wir die Polizei?
Bevor ich mich mit einem Handkantenschlag bei ihm bedankt habe, wie soll ich ihm denn sonst sagen, wie gut uns der Bombenanschlag gefallen hat?
Das ist jetzt der erste Spin-off, den es gab. Und zwar TKKG war so erfolgreich, dass Stefan Wolf sich ermutigt sah, eine neue Serie auf den Markt zu bringen, Tom und Locke. Und auch hier hast du wieder die Hauptrolle bekommen. Du sprichst eben nach Tim, sprachst du Tom. Ja, wie gefiel dir
das? Extrem originell, nicht wahr?
was war das so für eine Zeit? Also das war ja, da ist es ja richtig hochgekocht. Also Ich kann mich auch erinnern, ich war ja damals noch wirklich Kunde von sowas und mir gefiel es, dass es eine neue Serie gab, weil der Bedarf war einfach riesig. Aber wie war es jetzt für dich dann halt da gleich wieder einzusteigen?
Ja, also ehrlicherweise weiß ich, also habe ich gar nicht mehr so eine wahnsinnige Erinnerung daran, weil zu der Zeit, glaube ich, habe ich auch extrem viel gemacht. Wir haben ja auch in anderen Studios, wisst ihr ja, Scotland Yard und ich weiß jetzt nicht mehr genau den zeitlichen Ablauf, wann wir was gemacht haben, aber ich weiß, dass ich unheimlich viel gearbeitet habe zu der Zeit. Ich müsste, also vielleicht wisst ihr das, in welchem Jahr das erschienen ist. Ich weiß es nämlich nicht und auf jeden Fall ja, das war im Grunde genommen für mich ja keine große Umstellung. Also da musste ich mich jetzt nicht, das war ja im Grunde genommen Tim mit 2 Jahre älter, mit Freundin. Der Unterschied war, er hatte, glaube ich, einen Roller, war motorisiert, was Tim ja ablehnen würde, wenn er es dürfte überhaupt. Und ja, und es war halt so ein bisschen mehr, also mit Gabi, es verläuft ja ein bisschen schleppend, sage ich mal, unsere Beziehung. Ich komme da ja nicht so richtig weiter, sagen wir mal so, in 40 Jahren. Bei Locke, glaube ich, ist man da schon einen Schritt weiter. Und also insofern war das für mich keine große Umstellung und kam mir, wenn man so will, eigentlich ein bisschen entgegen, weil das mehr mein Alter war, glaube ich, ungefähr.
Ja, 1984 habe ich gesehen, kamen die Hörspiele raus.
Nur 4 Jahre oder 3 Jahre später sogar, ja. Okay.
Mhm.
Also ich glaube, 81 kam ja, glaube ich, die erste TKKG Folge raus. Ja, genau, dann nur 3 Jahre später, Tom und Locke. Ja, ich weiß, es gibt so eine kleine, stabile Fangemeinschaft davon noch, die immer hoffen, dass es fortgesetzt wird. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
Aha, ist das jetzt so dieses Augenzwickernde, weiß ich nicht und du weißt doch was, oder?
Nein, das ist ein weiß ich nicht, weil ich glaube, es gibt ja da von einem anderen Label so Geschichten, die daran angelehnt sind, die ich hin und wieder spreche, aber ich glaube, aus rechtlichen Gründen heißen die natürlich nicht
genau,
Tom und Locke.
Genau, dieses Gespenster- oder Geistergeschichten, das habe ich auch mal gehört, oder? Ja. Aber da gab es, ja, glaube ich, nur 2, wo dann quasi die Tom und Locke-Besetzung.
Genau, also ich spreche jedenfalls hin und wieder mit meiner Schwester eben immer noch so ein Pärchen und das ist wohl sehr angelehnt und das ist wohl für die Tom und Locke Fangemeinschaft sozusagen herausgebracht, aber natürlich darf es nicht Tom und Locke heißen und ist nicht Tom und Locke, aber es ist Tom und Locke.
Selbstverständlich, die UrheberrechtsanwältInnen hier beruhigt euch.
Ja, sind unterwegs.
Nein, das ist alles wasserdicht.
Ich hoffe.
Jetzt hast du ja, ohne zu indiskret zu werden, jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, du hast damals wahnsinnig viel gemacht und viel gearbeitet. Das muss ja für einen jungen Mann dann aber doch recht lukrativ gewesen sein. Also so, dass man gedacht hat, möglicherweise, ich kann jetzt mal wieder was zurücklegen, mal sparen für schwerere Zeiten. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Auf jeden Fall. Ich habe viel zurückgelegt, aber auch da war ich immer neidisch auf meine Schwester. Die hat noch viel mehr zurückgelegt. Das lag einfach daran, dass wir haben ja beide ein bisschen Fernsehen gemacht und eben viel Synchron und Hörspiele. Und also über die Jahre kam da schon einiges zusammen. Also das wurde ja mal verwaltet von meinen Eltern. Und ich habe es dann mit 18 bekommen und das war schon mal ein guter Start für mich ins Erwachsenenleben. Andere haben halt vielleicht von ihrem Opa irgendwas geerbt. Ich habe halt mir das selbst ersprochen, das Geld, und war dann glücklicherweise in meinem Fall ja auch gar nicht so drauf angewiesen, weil es ja dann auch im Erwachsenenalter sofort so weiterging mit dem schnell und leicht verdienten Geld, sage ich mal.
Aber warum hast du es nicht gemacht, wie die Fußballer damals, so in Bauherrenmodelle irgendwie das ganze Geld in den Sand gesetzt, aber noch mit dem Sportwagen auf dem Standstreifen nachts mit 2 Promille erwischt?
Ja, also ich weiß, es gab Kollegen, die haben irgendwie eine Rolle bekommen, beispielsweise eben in der Springfield Story, die damals halt wirklich so eine Lebensversicherung waren, oder die sind wirklich sofort losgelaufen und haben sich irgendwie ein fettes Auto geleast, weil sie gesagt haben, hey, jetzt verdiene ich safe jeden Monat, ich weiß nicht, was es damals waren, vielleicht 10.000 Mark mit der Rolle, kann man ja hochrechnen, ich hole mir sofort einen Mercedes. Darf man das hier sagen? Ja. Ne?
Ja, ja.
Oder BMW oder Audi oder. Nein, und also ich war, glaube ich, immer jemand, der nicht unbedingt so über seine Verhältnisse gelebt hat.
Ach, toll.
Schleim.
Hatte ich denn, also Tom und Tim, ist dir da schon ein bisschen dieses Typecasting negativ aufgefallen, dass du das Gefühl hattest, du repräsentierst jetzt immer so eine Figur, oder war es, weil du ja auch so viele andere Sachen gemacht hast, du hast ja gerade auch Scotland Yard erwähnt, oder hattest du gar nicht so das Gefühl, dass du jetzt da nicht mehr rauskommst aus irgendeinem Korsett von dem Typen, der entweder Kung Fu kann oder Judo?
Ja, also das ist wohl so. Klar war ich da irgendwie so ein bisschen festgelegt mit den Sachen. Im Synchron war es ja eher so, da waren es ja eher realere, normalere Figuren, die ich da gesprochen habe. Also ich habe das im Hörspiel, war das sicherlich so, im Synchron nicht. Und deswegen konnte ich damit irgendwie, glaube ich, ganz gut leben. Und dann kamen ja auch irgendwann diese ganzen Zeichentricksachen, Cartoon-Sachen dazu, wo ich ja auch nicht so festgelegt bin auf den Helden. Aber klar, also es ist immer wieder vorgekommen, ob ich so ein Superman war, dann später irgendwie ist ja auch irgendwie ein Superheld oder Captain Planet. Ich hoffe, ich nehme euch jetzt nicht alle Sachen vorweg, die ihr jetzt alle ansprechen wolltet. Also bestimmt, da sind so einige Superhelden oder Heldenfiguren gewesen, die ich dann später gesprochen habe. Aber also, das hat mich nicht wirklich gestört.
Gut, dann kommen wir schon zum Nächsten Abschnitt.
Eine Werkstatt? Toll.
Ja, du warst sogar schon drin, als du gestern die Schinkenbrote gemaust hast.
Da habe ich mich natürlich nicht richtig umgesehen. Kann ich das jetzt nachholen, während wir auf Mackenzie und Nuda warten?
Gern.
Danke.
Oh ja, eine Sternstunde des akzentuierten Sprechens oder akzentreichen Sprechens. Na ja, das ist mir sehr unangenehm. Heute noch, wie ich den armen Ian, wie er ja hieß, Carol, gesprochen habe. Ja, den Doppelgänger.
Also ich finde es nicht so problematisch, weil man gar nicht weiß, welche Ethnizität das channeln sollte. Mhm. Das war bei den drei Fragezeichen, die großen Konkurrenten von TKKG in den Jugendzimmern. Da hast du dann auch mal mitgesprochen.
Ja, genau. Das war, ich weiß gar nicht, ob es meine allererste Rolle war, aber auf jeden Fall eine wichtige Rolle, glaube ich, in der Folge. Ich weiß auch gar nicht, also so schlimm, also ich meine auch nicht unbedingt, dass es, also zum einen natürlich nicht so mit dem Akzent, aber er war einfach so schlecht, finde ich, von mir. Also das war so, man konnte gar nicht sagen, wo soll der denn jetzt herkommen? Also um es vorwegzunehmen, ich glaube, Akzente, das werde ich mein Leben nicht mehr lernen. Das ist so, gibt ja Leute, die da eine totale Begabung für Dialekte und Akzente haben. Das geht mir so völlig ab und das ist mir immer total unangenehm, wenn man mir sagt, sprich den doch mal mit Akzent oder mit Dialekt oder so. Kannst du nicht da irgendwie hessisch oder sächsisch oder, oh, das ist für mich immer Horror, wenn ich sowas machen muss. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, bei den drei Fragezeichen irgendwie mit einer cooleren Rolle vielleicht auftreten zu dürfen. Und tatsächlich ist der ja Ian Carew wiedergekommen. Jetzt vor kurzem und da haben wir dann einfach gesagt, der spricht inzwischen so gut Deutsch, Englisch-Deutsch, dass der eben keinen Akzent mehr hat. Da war ich sehr froh drüber und ich wurde ja auch angefragt für dieses Hörbuch für die drei Fragezeichen und da sollte ich nämlich auch oder hatte mir das auch erst durchgelesen eben, der Doppelgänger. Und dann habe ich gesagt, wollen wir das wirklich machen mit den ganzen Akzenten? Das bin ja nicht nur ich mit den Akzenten, auch Rüdiger Schulzke etc., andere Kollegen, die sehr fantasievolle Sachen da auf die Beine gestellt haben. Und dann haben wir uns, dann habe ich gesagt, lass uns doch das andere machen, der große Preis, glaube ich. Und das war mir dann deutlich lieber.
Ja, aber für alle Zuhörenden, die hätten es sehen müssen, du hast wirklich, also du hast einem leid getan eben, du hast sehr gelitten, als der Ausschnitt kam.
Es tut mir körperlich weh, nein, mich so zu hören, also nein, also ja, aber klar, es geht schon wieder. Ich habe mich wieder beruhigt.
Das ist ja das Thema TKG, drei Fragezeichen, ist ja in der Europageschichte wirklich einmalig. Also beide Serien waren ja wahnsinnig erfolgreich. Und du hast ja vorhin auch schon gehört, wir spielen ja in diesem Podcast auch so ein bisschen ironisch mit dieser Dichotomie, wie es Linus gelernt hat. Die gab es ja tatsächlich an den Schulen. Da gab es ja wirklich Fans, die gesagt haben, ich höre nur TKG, ich höre nur drei Fragezeichen. Wie ist das denn, wie muss man sich das vorstellen? Du bist denn ja sicherlich mal begegnet, so Klink in die Hand, wahrscheinlich schon bevor du da gesprochen hast. Wie ist denn dein Verhältnis zu den Sprechern?
Sehr, sehr gut, würde ich mal sagen, von Anfang an. Also Jens kannte ich, glaube ich, sogar länger, als wir uns im Studio, im Hörspielstudio kennen, weil wir auch viel zusammen synchronisiert haben. Und Olli und Andreas leben ja in Berlin oder lebten damals ja auch schon in Berlin. Die hat man natürlich nicht so oft gesehen, aber tatsächlich waren wir zusammen eingeladen zu Verleihungen von goldenen Schallplatten auf der Frankfurter Buchmesse, glaube ich. Und da sind wir zum Beispiel zusammen hingeflogen, weiß ich nicht, im Taxi. Und also insofern gab es auch da schon immer Überschneidungen und Kontakte. Und lustigerweise habe ich Olli Rohrbeck noch in Berlin nicht kennengelernt, aber der ist mir begegnet, weil meine Schwester, die ein Jahr älter ist als ich, die hat einen Vorlesewettbewerb oder hat an einem Vorlesewettbewerb teilgenommen, Berliner Meisterschaft sozusagen, und da hat dann am Ende der Sieger des Vorjahres den Preis übergeben und das war Oliver Rohrbeck. Und der war damals halt schon so eine Art Star, weil er hat, glaube ich, damals schon Grisou, den kleinen Drachen, gesprochen. Und also er war auf jeden Fall, er hatte schon einen Namen in der Branche, Olli Rohrbeck. Und insofern ist der mir seit 100 Jahren bekannt und wir schwärmen oder ja, wir sind Fans des gleichen, desselben Sportvereins in Berlin, der Blau-Weiß. Und insofern, das verbindet uns natürlich auch, ja.
Aha, und da steht dann öfter mal in der Kurve zusammen, oder?
Na, tatsächlich haben wir jetzt, wir sind ja schon ein bisschen älter, wir haben dann gesessen auf der Tribüne, weil Olli jahrelang, weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, Olli hatte jahrelang eine Dauerkarte bei Hertha BSC. Oh Gott, da wird er jetzt ganz viele Follower verlieren oder Fans, weiß ich nicht. Nein, und da waren wir öfter zusammen im Stadion und ja, das ist immer sehr schön und wir tauschen uns auch nach wie vor aus über das Schicksal und über die über die Ergebnisse.
Das klingt ja sehr harmonisch.
Auf jeden Fall.
Wie ich unangenehmerweise zur Kenntnis nehmen muss, aber gab es denn nicht ein bisschen Konkurrenz? Also Oasis und Blur, dass man irgendwann geguckt hat, was sagt denn Heike Diene, wer hat denn jetzt mehr verkauft oder so, habt ihr da nie drauf geschielt?
Na, es gab mal eine lustige Begegnung oder eine lustige Begebenheit, sage ich mal, auch bei so einer Verleihung wieder von Schallplatten da auf der Burg Hasselburg oder wie das hieß, wo Heike Diene eben lange Zeit ja residiert hat und wo dann eben auch so Events stattfanden und dann wurden eben mal wieder goldene Schallplatten verliehen und ich war als Erster an der Reihe und dann sagte sie, ja, und jetzt kommt der absolute der Topstar und wie viel und so Millionen verkauft und so beliebt und die Fans und drehen durch und so weiter und dann ging ich auf die Bühne, bekam diese Schallplatte und danach kam Olli Rohrbeck und dann sagte sie, naja, und was ich für Sascha sage, gilt nochmal doppelt so doll für Olli Rohrbeck, der jetzt kommt irgendwie, also so, aber auch daraus ist keine Konkurrenz oder keine unangenehme, weiß ich nicht, Beziehung erwachsen, nein, also so richtig. Wir spielen damit natürlich auch immer, auch auf unserer Tour spielen wir ja, oder auf der ersten Tour haben wir darauf angespielt mit den drei Fragezeichen. Das war mal ein großer Lacher, wenn wir gesagt haben, wie, Kalifornien, drei Jungs, haben wir noch nie gehört. Irgendwie da ist das Publikum immer ausgerastet vor Freude, dass wir das irgendwie so aufgenommen haben. Ich glaube, die drei Fragezeichen machen das ja auch oder haben es auch mal gemacht auf ihrer Tour. Aber das ist... Na gut, verrate ich jetzt mal, es ist nicht ganz ernst gemeint.
Aber nervt es dich trotzdem manchmal so ein kleines bisschen? Die Serien sind ja sehr unterschiedlich geschrieben auch, die stammen ja auch aus einer anderen Zeit in ihrem Ursprung und wollen ja auch was ganz Unterschiedliches, glaube ich. Und da ist ja oft so das Klischee, drei Fragezeichen, die frühen Folgen zumindest, die sind sehr dicht erzählt und sehr kunstvoll teilweise in ihren Kriminalgeschichten. Bei Stefan Wolf kommt es ja ehrlich gesagt manchmal etwas mit Kommissar Zufall oder dem Holzhammer auch mal. Also nervt dich diese Zuschreibung manchmal, dass es heißt, das eine ist so ein bisschen besser, in Anführungszeichen, oder?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ja, das ist halt, also früher war es, glaube ich, so, dass man gesagt hat, die Kinder fangen mit TKKG an und wenn ihnen das dann irgendwie, weil drei Fragezeichen für sie einfach auch noch zu gruselig ist oder zu komplex vielleicht auch und irgendwann gehen sie dann rüber oder verlieren wir TKKG, sie an die drei Fragezeichen Serie. Ja, was einfach wahrscheinlich normal ist und deswegen nerven ist, glaube ich, nicht das falsche Wort. Also ich glaube heute, wenn man das so als Nostalgie-Sache sieht, beide Serien haben die einfach total ihre Berechtigung, weil jeder, der, oder wie ihr ja auch, wenn ihr sagt, ihr hört drei Fragezeichen überwiegend oder du, Felix, ja, mal zwischendurch so eine TKKG, um mal wieder ein bisschen abzulachen oder
runterzukommen.
ist doch auch ganz schön, genau, ein bisschen runterzukommen. Nein, und was mich eher nervt, ist, dass Leute so zu mir kommen und sagen, hey, ich habe hier gerade meinem Freund erzählt, du bist doch einer von den drei Fragezeichen. Also das passiert häufiger und dann sage ich, nein, ich bin keiner von den drei Fragezeichen, ich bin einer von TKKG. Also das wird manchmal so ein bisschen durcheinander gebracht, dass die nur wissen, dass der macht irgendwie ein wichtiges Hörspiel, aber welches ist ihnen dann nicht so geläufig und dann fällt ihnen wahrscheinlich erstmal nur drei Fragezeichen ein.
Und nein, ja, ich muss mich aber auch entschuldigen, dass Felix gesagt hat, das sei die bessere Serie, drei Fragezeichen, das ist in seinem drei Fragezeichen Elfenbeinturm irgendwie durchgerutscht. Aber kannst du dich auch noch erinnern, die drei Fragezeichen, also die drei Sprecher, tauchen immer auch mal wieder bei TKKG auf und haben da meiner Meinung nach immer sehr lustige Appearances, how do you say in German, weil man merkt, sie können da natürlich was anderes verkörpern. Sie sind meistens die Bösewichte da, so die Nacht des Überfalls, erinnere ich mich, und sind dann halt so besonders gemein, also wenn sie mal in der anderen Serie dann plötzlich die Sau rauslassen können. War das, habt ihr sie da auch getroffen? Habt ihr etwas zusammen aufgenommen mal oder das wahrscheinlich nicht?
Genau, also ich glaube, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber in den meisten Fällen war es natürlich so, ein Wochenende, also das wird Heike Dien noch besser wissen, ein Wochenende ist eben drei Fragezeichen Wochenende und das nächste Wochenende ist dann vielleicht TKKG Wochenende beispielsweise. Und dann wurden natürlich Olli, Andreas und Jens nicht irgendwie am nächsten Wochenende nochmal herbestellt, sondern die haben das dann gleich an ihrem drei Fragezeichen Wochenende haben sie ihre Rolle eingesprochen und das hat man natürlich immer total dankbar angenommen oder das macht Heike Diene grundsätzlich gern, dass sie sagt, ach Mensch, du bist gerade da, kannst du mir hier bei der anderen Produktion auch nochmal zwei, drei Sätze oder Kleinigkeiten sprechen und das ist ganz, ganz üblich und so kam es, glaube ich, auch zu diesen Rollen und klar, wenn man dann seine drei Fragezeichen wie immer abgeliefert hat, dann kann man wahrscheinlich Spaß haben in der Serie, die ja für kleinere Zuhörer und Zuhörerinnen früher gedacht war, dass man dann da richtig auf die Kacke hauen kann vielleicht.
Ich erinnere mich noch an diese gegenseitigen Gastauftritte, wie ich das als Jugendlicher oder als Kind gehört habe. Und da war ich so richtig wütend, so nach dem Motto, dass die Continuity kaputt gemacht ist. Das hat mich total geärgert. Und heute ist das, glaube ich, für jeden, also du beschreibst das ja auch, wie die Leute heute nostalgisch zurückblicken, ein absolutes Highlight, diese Folgen, wenn das dann wieder passiert. Deswegen, also im Nachhinein wirklich toll, dass das passiert ist und nicht so geschlossen war, diese Systeme.
Ja. Bei Marvel und DC Comics, da ist es ja auch so, dass das, also bei Marvel ist es so, dass eben natürlich schön ist, dass plötzlich alle Superhelden sich da auch begegnen in den Filmen, auch ein großes Team bilden bei den Avengers. Aber es gibt ja zwei konkurrierende Marken, deshalb würde niemals Spider-Man mit Superman zusammentreffen können. Also eigentlich gibt es da auch, wie wir dachten eben früher als Kinder bei TKKG und drei Fragezeichen, da ist eine unauslöschliche Wand dazwischen.
Ja, der Ozean ist dazwischen. Ich meine, ich glaube, viele Fans träumen ja immer noch davon, dass es mal so eine Crossover-Folge tatsächlich gibt und man die sich begegnen. Und ich glaube auch, das könnte total lustig sein, wenn also wenn TKKG mal in Kalifornien Urlaub macht beispielsweise. Also bin ich bestimmt nicht der Erste, der das mal so anregt. Keine Ahnung, wie das rechtlich gehandhabt wird. Und ja, also ich glaube, das wäre auf jeden Fall der Bringer, ein Banger, wie man heute sagt, ne, glaube ich. Ja,
say no more, wir sitzen schon dran, Felix. Ich sehe, er schreibt schon mit.
Ja. Urlaub Kalifornien.
Toll, du kriegst super Liebesszenen. Du wirst dich freuen, also Sascha.
Herrlich, wunderbar.
Ich gehe hin. Seine Feinde muss man sich ansehen.
Ja, vielleicht ist er gar nicht unser Feind, sondern will nur eine üble Sache aufdecken.
An der Papa ganz bestimmt nicht beteiligt war.
Darum geht es. Und hoffentlich können wir das auch beweisen.
Wie bitte? Wir sollen es beweisen? Er muss es doch tun, bevor er seine Behauptung in der Zeitung veröffentlicht.
Das klang doch schon sehr erwachsen fast, oder? Fand ich gerade irgendwie.
Genau, das ist jetzt so ein bisschen nur so ein Casual-Einspieler gewesen, damit wir uns langsam in die 90er Jahre begeben. Und für die ganze Hörspielindustrie, diese Jugendreihen, waren ja die 90er Jahre überhaupt keine gute Phase. Man dachte ja eigentlich, das ist vorbei jetzt. Und es gab dann eben die Rückkehr der Klassiker 2000, da kommen wir auch dann noch hin, dass es wieder so ein Revival gab. Aber es gab wirklich so ein Tal. In dem haben aber TKKG als auch die drei Fragezeichen weiter gesendet. Aber irgendwie hat man so, auch wenn man das jetzt heute hört, denkt man so, ja, also dieser Zauber vom Anfang war verflogen und man wusste auch wahrscheinlich nicht mehr, ja, wo bringen wir diese, müssen wir diese Reihen noch hinbringen? Wie lange geht es noch? Wie hast du das erlebt, diese Zeit, die 90er?
Ja, ich glaube auch, dass das für mich, da war ich ja dann tatsächlich schon richtig erwachsen und habe sehr, sehr viel synchronisiert. Und TKKG war dann, glaube ich, auch so ziemlich das letzte Hörspiel, was ich eben überhaupt noch machte. Also alle anderen Sachen waren lange, glaube ich, ausgelaufen. Und das hat für mich wirklich keine, wirklich, wie du sagst, also keine so große Rolle mehr oder gar keine Rolle mehr gespielt. Das hat man halt 2-3 Mal im Jahr gemacht. Da traf man sich halt wieder und hat das aufgenommen. Aber ja, wie du sagst, eigentlich war so die Luft so ein bisschen raus und ja, man hat dem so ein bisschen hinterhergetrauert, glaube ich, wie groß das eigentlich einmal gewesen ist. Und dann kam ja noch hinzu, dass die erfolgreichen Hörspiele, glaube ich, zu der Zeit waren dann so Adaptionen aus dem Fernsehen. So Alf war, glaube ich, ein Hörspiel, was unheimlich erfolgreich war, was einfach, wo sie einfach die Tonspuren aus dem Fernsehen genommen haben und dann irgendwie einen Erzähler drunter gelegt haben. Und das war natürlich auch nochmal Konkurrenz neben den ganzen Privatsendern und Kinderfernsehen und so weiter. Ja, also das war für mich, ich war selbst irgendwie mal kurz davor zu sagen, ach, ich habe keinen Bock mehr auf TKKG, aber das hatte auch noch den Grund, dass man gesagt hat, es kommt ein Computerspiel raus und da brauchen wir dich natürlich, da wollen wir dich haben, TKKG. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich ja auch schon Ewigkeiten, freue ich mich und das kostet dann eben das und das. Und dann haben sie gesagt, was? Nee, das zahlen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann eben nicht. Dann werde ich da eben nicht erscheinen in diesem Computerspiel. Und als das nächste Mal dann Studio Körting anrief, meinte ich dann so, ach, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ich habe auch keine Zeit an dem Sonntag oder weiß ich nicht. Und dann war große Aufregung natürlich. Und dann hat man mir erstmal erklärt, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat, weil das halt unterschiedliche Lizenzen sind und dass die Hörspiellizenz natürlich bei Heike Diene lag und dass diese Computerspiel-Lizenz irgendjemand war, der sich das irgendwie gekauft hat von dem Rechtegeber, weiß nicht, ob das damals noch Pelikan war, ich glaube, und ja, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat und dass das überhaupt nicht keine fehlende Wertschätzung wäre, sondern dass man da keinen Einfluss überhaupt drauf hat, auf das Produkt. Und dann hatte man mich wieder zurückgeholt sozusagen. Also dann war mein Abtritt zurückgenommen und ja, und dann das haben wir viele weitere Folgen noch aufgenommen.
Aber das ist sehr krass letztlich, ne? Also wenn man sich das dann heute anschaut, also gab's so Punkte danach nochmal, wenn ich fragen darf, wo du dachtest, so jetzt reicht's auch mal oder?
Tatsächlich gar nicht mehr. Also danach war, also tatsächlich gar nicht. Also wir waren hinterher waren wir eine eingeschworene Gemeinschaft, alle zusammen, glaube ich, auch alle, die dieses Produkt so lange gemacht haben. Sind ja nicht nur wir vier und Heike Diene, es sind ja auch noch ganz viele Leute im Hintergrund, die für das Gelingen verantwortlich sind. Und also dieser eine Moment, als ich halt genervt war, dass ich so den Eindruck hatte, dass man so austauschbar ist. Es kam mir dann auch noch beispielsweise die Fernsehserie, wo es auch am Anfang hieß, die Fernsehserie, ja, du musst denen natürlich sprechen. Und ja, die anderen nehmen wir, das sollte in Hamburg gemacht werden. Ja, die anderen sind in München, ja, dann nehmen wir irgendwie andere. Und da habe ich gesagt, ja, aber ihr könnt doch nicht mich übernehmen und von den anderen nehmt ihr irgendwelche. Das ist doch, auch hat doch überhaupt keine Logik. Und naja, dann gingen auch noch ganz, ganz viele Jahre ins Land, bis das wirklich, also von dem ersten Plan, das rauszubringen, bis es dann wirklich rauskam. Ich glaube, da gingen irgendwie diverse Firmen bei Pleite, die diese TKKG-Zeichentrickserie produziert haben. Und dann war ich sowieso nicht mehr im Game sozusagen. Da haben sie dann gesagt, ja, wir nehmen neue Leute und das waren ja dann auch andere Sprecher und da wurden wir auch nie angefragt. Aber inzwischen wusste ich ja, die Hörspielserie ist, da hat damit nichts zu tun und also deswegen gab es nie wieder den Moment, dass man gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr.
Ja, wir hätten dich ja auch am liebsten in der Realfernsehserie gesehen in den 80ern, wo Marek Harloff oder wer sich da Fabian reingesneakt Harloff. Ja, hat. Ja, ja, ja. Also Fabian Harloff, genau.
Ja, nee, das war auch lustig, weil irgendwie später, glaube ich, kurze Zeit später haben wir dann, glaube ich, Stefan Wolf, also Rolf Kalmutschak mit richtigen Namen auf der, glaube auch bei dieser Frankfurter Buchmesse getroffen. Da war, glaube ich, die Serie gerade rausgekommen und dann sagte er auch so, naja, wir hätten ja eigentlich euch nehmen können oder die hätten ja eigentlich euch nehmen können. Ihr habt ja, ihr seht denen ja noch total ähnlich. Niki als Karl, Klößchen war, also Manu war damals ja auch noch ein bisschen fülliger, stämmiger als heute, also anders, sagen wir mal, als heute. Und ja, die haben gesagt, also damals hatte ich noch volles Haar, das hätte man ausnutzen können irgendwie. aber da war das schon gelaufen und schon abgedreht und alles. Und ja, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, das zu spielen.
Ist aber ein ziemlicher Trash geworden, muss man sagen. Also, obwohl vielleicht aus heutiger Sicht wäre man gerne dabei gewesen, aber ich glaube, es gab Jahre, da wäre man nicht so stolz drauf gewesen auf das Produkt.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch immer schwierig, finde ich. Ich weiß noch, wir haben diese 5 Freunde Bücher, haben meine Schwester und ich also gesuchtet und gelesen, alle aus der Bücherei geholt immer, und wir kannten wirklich jedes Band und haben die uns gegenseitig vorgelesen abends im Bett. Und dann kam diese Fernsehserie und das waren, glaube ich, 25 Minuten und wir haben, glaube ich, 5 Nächte uns diese Geschichten gegenseitig vorgelesen, also 5 Abende, Nächte wahrscheinlich nicht, aber 5 Abende jeweils 1 Stunde oder ich weiß nicht was, also 5 Stunden war so ein Buch zu lesen. Und dann kam so eine Folge in 25 Minuten. Wir waren völlig am Boden zerstört, als wir die erste 5-Freunde-Folge im Fernsehen gesehen haben. Haben gesagt, was für ein, müsst ihr jetzt piepen, was für ein Scheiß.
Ja, also ich finde, wir kommen in der Hörspielgeschichte kommen wir wirklich schon sehr gut durch. Aber ich möchte natürlich auch die Chance nicht verpassen, wenn Sascha Dräger mal da ist, was du so für ein Typ bist. Also man kennt ja von von Oliver Rohrbeck aus irgendwelchen alten Büchern, wo dann immer noch Fotos sind, na, mit dem Iro und so. Was warst du denn so? Wenn man dich so mit Tim identifizieren würde, ne, ein sehr gerade liniger, gesetzestreuer Typ. Wie war denn so deine Jugend und Adoleszenz?
Ja, lustig. Also ich war auf jeden Fall kein Punk. Ich weiß nicht, ob Olli damals mit dem Iro, ob der Punk war, haben wir nie drüber gesprochen, weiß ich nicht. Also damals hatten wir nicht so viel Kontakt. Ich war, also ich glaube, äußerlich hat man mich eher so in die Popper-Ecke, wenn man das noch kennt, überhaupt so gesetzt. Auch man sieht man ja auch in seinen ersten Autogrammkarten mit so einer schönen Tolle und so. Aber ich hatte zum Beispiel völlig unpassend dazu Roots Schuhe. Das waren nun die absoluten Öko-Schuhe, die man eigentlich, die eigentlich überhaupt nicht zum Popper passten. Und also ging, glaube ich, so weit. Meine Schwester war so ein bisschen eben alternativ unterwegs. Und die haben dann immer gesagt, wieso trägt dein Bruder Roots? Der darf keine Roots tragen, der ist doch gar kein Öko und der ist doch gar nicht, es gehört doch gar nicht zu uns. Und ja, ich war irgendwie so ein bisschen dazwischen und fand es eigentlich dann immer schade, dass so, also gerade in dem Bereich, also bei meiner Schwester in dem Freundeskreis, die eben so alternativ waren, dass die das irgendwie so nicht so akzeptiert haben, wenn man eben nicht deren Klamotte trug und deren Haare vielleicht so oder die Frisur. Und ja, ich war glaube ich nicht so richtig. Ich war auch kein Mod. Wir hatten auch Mods in der Klasse, weiß ich noch. Und mit ihren Kutten und ihren Rollern und so. Also ja, ich habe die alle mitbekommen, aber ich habe mich nicht so festgelegt, glaube ich einfach.
Was hast du für Musik gehört, wenn ich da mal, das lässt ja auch Rückschlüsse zu. Was war so dein Ding damals?
Ich glaube damals, also mein allererstes, also was ich rauf und runter gehört habe, glaube ich, also sagen wir mal so mit ab 12 vorher, meine erste Platte war von ABBA, aber die habe ich noch in Berlin bekommen, weil da muss ich so, ich glaube mit meinem ersten Plattenspieler habe ich eine ABBA-Platte geschenkt bekommen, plus eine Smokey und eine Bay City Rollers-Platte, glaube ich. Ah, ich freue mich ja mal mit einem Musikjournalisten, der das alles abnickt und alles natürlich kennt, also ich habe da verrückte, nicht verrückte, aber eben sehr, sehr alte Sachen gehört, sagen wir mal so. Und als ich dann so wirklich so einen Musikgeschmack entwickelte, habe ich rauf und runter gehört, Marius Müller-Westernhagen mit Pfefferminz bin ich dein Prinz, die Platte, der ist bei mir in wirklich Heavy Rotation, sagt man, ne, glaube ich, oder gelaufen. Dann später kam Soul dazu, würde ich sagen, und Funk. Also in die Richtung ging das. Das hat sich eigentlich bis heute nicht ganz, also ist nicht ganz weg, würde ich mal sagen. Also nicht wirklich Experimentelles, kann ich sagen. Ich gucke ja mal deine Rubrik, ne, die 50 Songs der 2000er, wobei dafür bin ich ja auch eigentlich zu alt.
Ich auch, ehrlich gesagt.
Naja, ich ja noch, wenn du zu, was bin ich denn dann, wenn du zu alt bist? Nein, aber ja, also so solche, also ich glaube, da war ich jetzt auch nicht so wahnsinnig aus der Reihe mit meinem Musikgeschmack, glaube ich. Mainstream, wenn man böse ist.
Das ist ja keine Schande, Felix.
Nee, ist keine Schande, nein. Mich hätte noch mal interessiert, weil du ja geschildert hast, so du warst, TKG war nur noch so dreimal im Jahr, beschreibst du, und du warst dann auch eher schon so raus, andere Hörspielserien gab es nicht mehr. Wie hast du das denn damals erlebt? Du beschreibst ja dieses riesige Team auch dahinter von ganz langjährigen MitarbeiterInnen. Hast du da eine Panik gespürt, wenn du da deine Wochenenden hattest, dass es da irgendwie, dass sie so ein bisschen ratlos sind? Geht's noch weiter? Wie?
Nee, habe ich eigentlich nicht gespürt, muss ich sagen. Also, nee, also genau wie ich glaube, ich keine Panik bei mir hatte, sage ich mal, wenn die wirklich jetzt gesagt hätten, das war jetzt die letzte Folge, wusste man ja letztendlich auch nie. Also eine Zeit lang dachte man immer so, echt, ihr wollt nochmal drei Folgen oder ihr wollt nochmal zwei Folgen aufnehmen und dann nochmal und irgendwann kam er dann wieder, hat es ja die Kurve bekommen und dann hat man gemerkt, wir gehen jetzt voll wieder auf Nostalgie oder es ist wieder voll da. Es gibt einfach eine Stammhörerschaft oder einfach Fans. Da habe ich mir ehrlicherweise keine Gedanken gemacht, dass die Leute dann vielleicht auf der Straße sitzen würden. Ist meine Sorge heute, sage ich mal, größer mit KI etc. bei den Kollegen als damals in den 90ern, weil ich dachte, naja gut, irgendwie machen die dann vielleicht was anderes. Hat ja, glaube ich, Heike Diene auch sich die Fühler ausgestreckt, andere Dinge noch zu machen, als diese große Hörspielkrise begann.
Genau, und du hattest ja immer noch andere Jobs, also deshalb war es jetzt nicht so monothematisch. Also zum Beispiel Niki Nowotny, der Karl-Darsteller, der hat ja dann irgendwie, das war ja seine einzige Rolle in dem Hörspielsegment und der hat ja auch noch einen anderen Beruf gehabt. Also das hätte man auch.
Genau, das war dann immer auch schwierig mit ihm, sag ich mal, Aufnahmetermine zu finden, weil der halt wirklich komplett beruflich eingebunden war. Und ja, wir haben halt dann, oder machen wir bis heute, wir nehmen also ganz, ganz häufig am Wochenende auf, weil es dann am einfachsten ist, alle vier oder auch noch mehr Leute zusammen an einen Tisch zu bekommen.
Och, die Gewerkschaft, die Familien der Menschen am Wochenende arbeiten. Genau. So läuft Wochenende es bei Europa.
Genau. Am Wochenende gehört der Papa uns. Deswegen habe ich nämlich keine Kinder kriegen dürfen, laut Vertrag. Hier kann ich ja hier mal sagen, ich sage jetzt nicht, welcher Vertrag, aber ja, damit ich am Wochenende mal arbeiten darf.
Auweia.
Und Tim vertrieb sich die Zeit mit Liegestützen.
Ja, das ist die Szene, die wir vorhin schon besprochen haben, das Live-Hörspiel Schatten der Unterwelt, als dann Sascha alias Tim anfängt, Liegestütze zu machen und alle ausrasten. Wir würden gern jetzt nochmal so ein bisschen auf diese Live-Repräsentation kommen. So die Rückkehr der Klassiker in den 2000ern, das war ja dann auch, da erinnern sich Felix und ich immer sehr gerne daran, dass die Folgen von Larry Brand, da wurde plötzlich das auf die Bühne gebracht, weil man eben mit dieser Nostalgie wieder ganz anders mit den Marken umgegangen ist und seitdem verfolgen wir natürlich so, wie dann auch immer mal wieder sowas live präsentiert wird. Weil das Medium ist ja eigentlich zum Hören gedacht und plötzlich hast du diese zweite Ebene, eine ganz wichtige visuelle Ebene, die du bewusst ausgespart hast, die musst du plötzlich wieder bedienen. Und ihr habt das ja jetzt auch zuletzt ganz groß aufgehangen. und macht es jetzt auch 2026 wieder.
Ja, genau. Also wir wollten das irgendwie immer. Andererseits haben wir gesagt, naja, gut, genauso wie die drei Fragezeichen, das den nachmachen, ist ja vielleicht auch doof, weil die machen das ja wirklich oder haben das ja regelmäßig gemacht über die Jahre und natürlich auch schon früh angefangen. Und wir waren halt ein bisschen late to the party, sage ich mal, als wir begannen in 2019 mit auch wenig Werbung drumrum. Und das lief 2019 alles nicht so toll, sage ich mal, so von den Vorverkaufszahlen, glaube ich, oder von den dem Zuschauerzuspruch. Es war halt, man hat sich zumindest mehr erhofft. Man dachte, naja, gut, wenn die drei Fragezeichen 15.000 haben, dann werden doch DKKG, weiß ich nicht, ein Drittel doch zumindest haben oder so. Und dann hat man das aber, ich glaube auch vor allen Dingen, weil es gar nicht so publik wurde, nicht erreicht. Und dann hat man jetzt wieder einen neuen Ansatz oder einen neuen Anlauf genommen, 2025. Und ja, es war dann ein voller Erfolg. Wir waren überall ausverkauft. Wir haben Zusatzshows gespielt am Nachmittag und an zusätzlichen Tagen und hier noch eine Show reingenommen und so weiter. Und das war total toll. Parallel auch schon die 26er Tour also vorbereitet und auch schon die ist auch schon sehr, sehr gut verkauft und haben auch schon mehrere Zusatztermine und ja, wir freuen uns unheimlich drauf, wieder unsere Fans zu treffen, ihnen zu begegnen. Und ich glaube, wie du sagst, das ist diese zweite Ebene, aber es ist vielleicht so ein bisschen wie bei, ich war gerade in Wien auf der Unicon, auf einer Anime-Convention, und das ist einfach eine Community, glaube ich, auch die Hörspiel-Community. Und auch wenn die jetzt keine glühenden TKKG-Fans sind vielleicht, sagt man, ey, da treffe ich auch ganz viele andere Kollegen, und es ist einfach so, man schwelgt in Erinnerungen und man trifft hinterher ja auch bei uns in dem Fall die Sprecher. Wir haben uns ja nach jeder Show die Zeit genommen, also Autogramme zu schreiben bis zum letzten Zuschauer oder Zuschauerin. Ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr wieder machen können, weil wir jetzt deutlich größere Hallen füllen und ja, mal schauen, also wie wir das hinbekommen. Also wir werden sicherlich nicht gar nicht da sein, aber ob wir das in dem Umfang machen können wie letztes Jahr, weiß ich noch nicht.
Und was kannst du inhaltlich verraten jetzt?
Ist eigentlich genau wie die alte. Nein.
sehr gut.
Also inhaltlich darf ich verraten, dass wir nach Ägypten fahren. Ich glaube, das ist schon mal wieder eine Folge von TKKG, wo sie, es gibt ja die in Tunesien, ne? Na, wer weiß, welche Folge in Tunesien?
Bettelmönche.
Ich wollte es auch sagen. Sehr gut. Ich schwör's. Ne? Und wer ist jetzt hier derjenige, der sich nicht auskennt bei TKKG? So.
Genau. Also in Tunesien waren wir schon. Diesmal fahren wir nach Ägypten mit dem Vater von Karl. Und ja, und dann gibt es dort einiges zu entdecken. Und ja, wir haben das Buch alle schon, also wir haben die Folge tatsächlich auch schon aufgenommen, die für das Hörspiel. Und wir haben natürlich einige Änderungen für die Live-Fassung. Und da sind wir gerade noch in den letzten Zügen, das noch daran noch zu feilen, dass es noch besser für die Bühne funktioniert.
Darfst du schon sagen, wie die Folge heißen wird?
Ja, die neue Folge heißt Das verschollene Zepter von Gizeh, passenderweise zu Ägypten. Und ja, vielleicht schon mal sich schlau machen, was ein Zepter ist, wenn man es nicht weiß. Dann das hilft wahrscheinlich dann für die Folge, wenn man dann da sitzt.
Und wir sind ja beide auch Musikjournalisten. Ich habe ja mit Felix lange Zeit in einem Musikmagazin gearbeitet. Und deshalb wissen wir auch so ein bisschen, wie es hinter den Kulissen von so einem Tourzirkus aussieht. Es ist ja nicht so, dass immer um 8 Uhr Licht aus ist und morgens sitzen alle ganz ausgeruht beim Frühstück, sondern es ist ja auch ein bisschen Rock'n'Roll. Kannst du da...
Auf jeden Fall.
Wie ist es so bei euch? Ich habe ja auch kurz mal Backstage gucken dürfen. Es war jetzt noch nicht wie Sodom und Gomorra oder wie bei Mötley Crüe, aber es war schon eine gute Stimmung.
Es ging in die Richtung. Ja, es war ja vor allen Dingen, glaube ich, nach der letzten Show oder der vorletzten, weiß gar nicht, warst du abends oder nachmittags?
Ich war abends da.
Ja, genau, das war dann die allerletzte Show, ja. Okay, so viel ist verraten, die Abschlussfeier war ziemlich lame, glaube ich, kann man sagen. Manche wollen das vielleicht nicht hören, aber es war so. Nein. aber man muss ja auch immer ein bisschen Luft nach oben haben für nächstes Jahr. Nein. Also Rock'n'Roll, ja und nein, würde ich sagen. Weil vielleicht sind wir einfach ein bisschen spät dran. Also wir haben noch kein Hotelzimmer zertrümmert. Zumindest ist es mir nicht bekannt, dass das auf der Tour passiert ist. Wir haben auch keinen Nightliner. Das war ja auch mal im Gespräch tatsächlich, dass wir so mit einem Nightliner durch Deutschland touren, was ja eigentlich dazugehört, ne, zum Rock'n'Roll-Leben, glaube ich. Und auch das haben wir nicht, aber um 8 Licht aus ist auch nicht. Also es ist wie so oft, es ist irgendwo dazwischen bei uns. Mhm. Ja, also auf jeden Fall hat uns das nochmal noch mehr zusammengeschweißt, uns vier, dass wir uns halt während der Tour halt das ganze Wochenende geballt zusammen haben. Also ist aber auch, man darf sich das aber auch nicht so vorstellen, dass wir dann 24 Stunden am Tag aufeinander hocken. Also Rhea ist dann, sucht sich dann irgendwie ihre Freiheiten oder ihre macht ihre Spaziergänge und isst auch ihr eigenes Essen und ist so für sich manchmal vielleicht und nein, also es ist wie gesagt nicht so, dass man uns nur zu viert antrifft, aber wenn ihr als Musikjournalisten werdet ihr ja wissen, dass es bei anderen Gruppen, Bands wahrscheinlich genauso ist, dass die sich treffen sich dann auf der Bühne, ne? Wenn, zum ersten Tag.
Sind total zerstritten natürlich hinter den Kulissen.
Ja, genau. Ja, nee, das sind wir auf jeden Fall nicht. Das kann ich also wirklich sagen, ohne Quatsch. Das sind wir komplett gar nicht. Also noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so.
Ich habe mir das auch gerade vorgestellt. Man muss ja auch so ein bisschen in Character bleiben, finde ich, auf so einer Tour. Man hat ja auch eine Verantwortung. Also ich finde das ein bisschen weird, dass so auf der Bühne so ja hier der moralische Tim, der dann wieder das Verbrechen klärt und dafür plädiert.
Das würde sich nicht so anbieten, wenn ich die ganze Nacht durchzeche und das Hotelzimmer genau. verwüste genau. und dann am nächsten Tag auf die Bühne gehe und sage, na.
So ungefähr, ja. Das wäre eine Fallhöhe. Also mir würde es gefallen, ja.
Wie muss man sich da die Vorbereitung vorstellen? Es läuft ja jetzt alles so nebenher, neben dem, was sonst ist. Ne? Macht man da viel über, probt man da über Zoom oder gibt es dann also liest man erstmal oder also wie entsteht die Dramaturgie rundherum?
Also wir haben, wie gesagt, das Stück schon vor Monaten bekommen, weil wir es ja, wie gesagt, als normale Folge schon aufgenommen haben. Dann haben wir es da natürlich schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie funktioniert die Folge, wie ist die aufgebaut, während wir das aufgenommen haben. Die ist natürlich länger auch als eine normale Folge, also wir haben auch ein bisschen länger aufgenommen entsprechend. Dann überlegt man schon, was davon funktioniert, was funktioniert vielleicht gar nicht und dann wird es eben umgearbeitet. Und dann geht aber eigentlich die heiße Phase erst eine Woche vorher los. Also wir treffen uns wieder in Berlin, haben eine Leseprobe bei Sony in den Circle Studios. Da lesen wir es dann mit den Nebenrollen, die gleichen sind wie letztes Jahr. Da sind wir sehr froh, dass wir wieder das gleiche Team haben, auch mit dem Erzähler und dem Geräuschemacher. Das sind alles, alles wieder das gleiche super angenehme Team. Zusammen und dann lesen wir das alle zusammen und dann geht's auf eine Probebühne, auf der wir das eben, ich glaube, 3 Tage proben, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, genau, und dann geht's, nee, gar nicht wahr, also da haben wir, glaube ich, 4 Tage sogar proben und am Samstag ist dann die große Premiere dieses Jahr in Hamburg, in der Leishalle und vorweg noch eine Vorpremiere am Nachmittag. Zusätzlich jetzt auch eben reingenommen, weil die Premiere irgendwie innerhalb von, ich weiß nicht, 2 Monaten oder 1 Monat ausverkauft war und also lange, lange vor dem Termin und dann hat man eben jetzt noch eine zweite Hamburger Vorpremieren-Show mit reingenommen.
Klingt alles sehr stabil. Mittlerweile ist es ja auch tatsächlich sowas, was gelernt ist, wie man sowas eben auf die Bühne bringt und das auch gut vermarktet. Aber ich habe es ja gesagt, es ging ja in den 2000ern schon los mit dieser relativ gescheiterten Nummer von Larry Brand, wo es dann einfach nur das Hörspiel vorgetragen wurde in so einem super Surround-Sound. Die Ferienbande sind natürlich auch Leute, die es gut auf die Bühne gebracht haben. Da habe ich dich auch zum ersten Mal habe ich gedacht, so, ah, Sascha Dräger ist ja total witzig, kann sich über seine staatstragende Rolle des Tims so lustig machen. Du warst ja, glaube ich, in der ersten Folge sogar schon bei der Ferienbande dabei. Aber worauf ich hinaus will, hast du denn über die ganze Zeit dann immer auch mal Hörspielumsetzung auf der Bühne gesehen, wo du gedacht hast, ja, das war jetzt vielleicht nicht so toll, also, oder das müsste man auch mal machen, also es gibt ja viele, das Playback-Theater, die Ferienbande, die drei Fragezeichen, also es ist ja einiges passiert, hast du ja sicherlich auch gesehen, einiges.
Tatsächlich habe ich relativ wenig gesehen. Ich habe also die Ferienbande liebe ich auch sehr. Die habe ich einmal gesehen. Da hatte ich dann auch einen kleinen Gastauftritt in Hamburg. Als sie in Hamburg waren, bin ich dann als Überraschungsgast mit auf die Bühne gekommen. Bei ihrer, ich glaube, letzten Tour war das, glaube ich. Und von den drei Fragezeichen weiß ich noch, die waren ja kurz oder parallel mit uns auch unterwegs. Das war vielleicht auch irgendwie schwierig für uns, dass wir das parallel anfangs gemacht haben zu den drei Fragezeichen. Und ich weiß noch, ich hatte Karten für die Show in Hamburg 2020 im März. Und das war dann, da hatte ich dann schon für mich entschieden, man soll ja nicht mehr und so, Corona und so viele Menschen, und hatte schon gesagt, nee, ich glaube, da gehe ich nicht hin. Und am nächsten Tag oder an dem Tag kam dann auch die Meldung, nee, die wird gar nicht gespielt. Das ist also jetzt gibt's gar keine Live-Shows mehr. Und die Show habe ich dann ja, ich weiß nicht, 2 Jahre später oder wann die dann tatsächlich nochmal nachgeholt wurde, habe ich die gesehen. Ich finde es immer schwierig, also jetzt bei solchen Darbietungen, anderes habe ich nicht gesehen, also keine Playback-Show oder so, dass man so diesen Spagat hinbekommt, dass man jetzt nicht zu bombastisch wird und dass es eben ein Hörspiel sein soll und dass man jetzt nicht irgendwie mit Pyro und weiß ich nicht und Action auf der Bühne und Flammenwerfer und sonst was und wahnsinnigen technischen Sachen da irgendwas hinzaubert, weil in erster Linie, glaube ich, gehen die Leute ja hin, um ein Hörspiel zu erkennen. Und wir sagen immer, bei uns ist es so, oder wir versuchen, dass es eigentlich so ein bisschen so ist, als würden die uns im Studio besuchen, unsere Fans, und dass sie so ein bisschen so den Eindruck bekommen, wie das wohl so wäre, wenn man uns einfach einen Tag lang dazuguckt bei der Show. Aber Linus, du warst ja da. Du kannst ja sagen, ob uns das so ein bisschen gelungen ist. Wehe nicht, dann musst auch gar nichts sagen.
Nee, mir hat es tatsächlich gefallen, und das sage ich natürlich auch, weil wir hier zusammen in einem Call sind, aber ich fand bei den drei Fragezeichen, fand ich es immer so schwierig, dass dann, das war dann teilweise sehr Meta, dass man auf der einen Seite die Serie bedienen wollte, aber dann auch noch so ganz viele Easter Eggs und so die Erzählung in der Erzählung, und das war mir dann halt schon so ein bisschen drüber, weil es dann doch auch nicht so pointiert oft war, und mir hat es gefallen, dass es bei TKKG auf der Bühne irgendwie doch etwas straighter funktioniert hat. Also man hat so einen grundsätzlichen Humor gehabt, aber auch noch eine relativ linear erzählte Geschichte. Also man musste jetzt nicht so versuchen, so, oh Gott, was machen wir jetzt total Verrücktes, um das dem irgendwie jetzt noch einen draufzusetzen.
Genau, das ist irgendwie unser Ansatz, und ich hoffe eben, dass wir das auch dieses Jahr wieder oder 26 wieder hinkriegen, dass das irgendwie gut funktioniert, dass die Fans ein Hörspiel erleben und trotzdem auch gut unterhalten werden und uns treffen und alle glücklich werden.
Felix, du warst ja bei vielen Sachen, die auf der Bühne aufgeführt werden von Hörspielen. Hat dir alles immer gut gefallen?
Nee, erinnere dich doch mal. Wir haben ja neulich noch privat drüber gesprochen. War das der Wecker bei den drei Fragezeichen? Da sind wir, glaube ich, bei der Pause gegangen, aus genau den Gründen, die Linus eben gesagt hat. Das war so ein bisschen quatschig alles dann auch. Ja, also wenn man quasi wartet, bis dann so der Szenenapplaus kommt für irgendwelche Running Gags oder irgendwie, das kann too much werden auch. Aber da ist ja jeder auch unterschiedlich. Also den anderen hat es allen gefallen, glaube ich.
Ja, ja, No Front, ja. Toll. Also wer diese Hallen füllt, da muss man auch irgendwas anbieten, was Felix und ich nicht mehr begreifen können, emotional.
Ja, das mag sein. Klar, wenn man irgendwie da 12.000 Leute oder mehr oder jeden Abend hat, dann und die natürlich auch einen Haufen Geld ausgeben dafür und in der letzten Reihe sitzen, die müssen ja auch vielleicht noch irgendwie abgeholt werden. Und sei es dann, dass einer in die Luft fliegt oder weiß ich nicht.
So, jetzt wird's endlich, jetzt haben wir dich müde gequatscht, Sascha, jetzt wird's brisant. So, los geht's.
Redet ihr von
was
mir?
Was hast du gesagt? Ich schicke sofort einen Streifenwagen zur Schneidervilla und lasse Gabi abholen. Hallo, Tim, hörst du? Bitte keinen Protest. Es ist besser, sie bleibt erstmal unter offiziellem Schutz, nämlich hier bei mir im Büro. Dann...
Ob ihr von mir redet?
Halt doch mal das Maul.
Gib mir den Hörer jetzt.
Ja, da würde mich interessieren, wo hast du die her? Gibt's die wirklich immer noch so oder ist das, weil ich weiß, es gab einen, also das war tatsächlich ein Spaß natürlich, wir haben uns, glaube ich, totgelacht hinterher, als wir das so aufgenommen haben, das, und haben im Leben nicht für Möglichkeiten, dass das jemand drin lässt. Ich glaube, man hört das auch so ein bisschen, dass ich ja da fast so ein bisschen aussteige, glaube ich. Und ich weiß, dass mich Rolf Kalmutschak anrief, glaube ich, danach und gesagt hat, was ich aus seiner Figur gemacht hätte. Und Tim würde doch nie so mit Gabi reden. Und ich habe ihm dann auch beteuert, dass das wirklich überhaupt nicht, dass das ein Spaß war, von dem wir nicht erwartet haben, dass der irgendwann mal den Weg in die Öffentlichkeit findet, ne, wie bei diesen Mikros immer, wenn die offen sind bei irgendwelchen Präsidenten und so. Die, also dafür, gut, das war ja harmlos dagegen, hoffe ich. Aber ja, tatsächlich gibt's das, weißt du, hast du das mal recherchiert, ob es das bei Spotify beispielsweise oder den anderen Streamern, ob diese Folge so noch?
Ja, also ich besitze zwar auch die CD, aber ich habe jetzt diese Einspieler habe ich mir alle von Spotify gezogen. Das ist frei erhältlich, wo dann jemand scheinbar im Schnitt gedacht hat, ach komm, jetzt lassen wir es mal drin.
Naja, der ist ja auch nur ein Mensch, der Tim. Der kann auch nicht immer nur, ne, der hat ja auch viel Druck von allen Seiten, so als Anführer. Da ist er halt mal ganz kurz aus der Haut gefahren. So könnte man es auch argumentieren. Ja, das ist brisant tatsächlich, da hast du nicht zu viel versprochen.
Brisant ist ja tatsächlich das Verhältnis mit Veronika Neugebauer, die Darstellerin der Gabi, die dann verstorben ist leider und ja jetzt schon auch lange ersetzt wurde durch Rea Harder. Da ranken sich ja viele Mythen um euer Verhältnis. Ne, man wünscht sich ja immer, dass die, dass wenn so Leute im Kino, so bei Titanic, dann wünscht man sich, dass Leonardo DiCaprio mit, oh Gott, wie hieß sie, Rose,
Kate Winslet
auch zusammen sind. Und wie war denn euer Verhältnis?
Also wir waren nicht zusammen.
Nein.
Ich weiß nicht, ob Leonardo mit Kate zusammen war. Nein, also wir haben tatsächlich kein sehr enges Verhältnis gehabt, glaube ich. Lag einfach schon daran, dass sie in München immer lebte oder in New York, glaube ich, auch eine Zeit lang. Und ich eigentlich immer in Hamburg. Und wir haben... also wir waren kein Liebespaar, wir haben uns, glaube ich, gegenseitig auf jeden Fall sehr geschätzt als Kollegen. Das ist immer so, ne, das ist so wie in diesen Bewerbungen, wenn steht, er war stets bemüht. Also nee, dann würde ich das nochmal anders formulieren. Nein, also wir hatten also ein völlig, glaube ich, aus meiner Sicht unbelastetes, gutes Verhältnis, aber wir waren jetzt auch, wie gesagt, wir sind jetzt nicht irgendwie privat essen gegangen, wenn sie mal in der Stadt gewesen wäre, in Hamburg oder so. Jeder hatte seinen Freundeskreis und haben wir auch vor dem Mikro hergestellt, diese Liebesbeziehung zwischen den beiden. Ich hoffe, dass ich da niemanden jetzt enttäusche, dass ich nicht mit Veronika zusammen gewesen bin.
Nein, fair enough. Das können wir uns ja denken.
Und es gab doch diese Phase damals, da hatten wir auch schon im Podcast mal drüber gesprochen, angerissen. Ich glaube, ich weiß sogar, war das nicht um Mitternacht am Schwarzen Fluss oder so die Zeit, also die hatte ich als Kind, wo dann Veronika irgendwie kurzzeitig nicht mehr da war, weil sie, ich glaube, in den USA war. Das war ja so ein bisschen wild. Nur zum Verständnis, wir hatten sie kennengelernt. Wann war denn das, Linus? 2006, 2007
vielleicht, würde ich sagen.
Ja, sowas.
Da haben wir mal so ein Hörspiel aufgenommen und hatten uns zwei teure SprecherInnen geleistet. Eine davon war Veronika Neugebauer. Ich sage immer gerne, ich hatte die dann angeschrieben, einfach mal auf doof, wie man so sagte, so, ja, könntest du dir vorstellen, das zu machen? Wir haben irgendwie 200 Euro oder so. Und sie so, ja, ich brauche 1000 Euro pro Tag, verständlicherweise. Für 3 Tage wären es 3000 Euro. Ich habe gesagt, no, wir haben nur ein Budget von, was weiß ich, 300 Euro oder so. Und dann sage ich, gut, ich komme. Und überraschenderweise stand die dann plötzlich bei uns vor der Tür.
Ah, Interessant, ja. Das habt ihr aber schon mal erzählt. Also ist jetzt nicht die Geschichte. Also mir war sie neu, aber den treuen Hörern eures Podcasts, denen ist die.
Nee, die erzählen wir eigentlich immer. In jeder Folge. So fangen wir an. Wir haben ja nichts, Sascha. Ne? Das ist unser Ding. Jetzt erzählen wir natürlich von diesem Podcast hier, aber bis dato war es eben immer Veronika Neugebauer.
Okay.
Und sie klang immer so ein bisschen, wir haben sie natürlich auch dahingehend gelöchert. Sie war noch so ein, also sie hatte so gesagt, dass das war sehr enttäuschend für sie, dass sie damals so abgesägt wurde, weil es nie mit ihr irgendwie abgesprochen gewesen wäre in letzter Konsequenz und sie das dann nur so erfahren hat. Und danach, als sie dann wieder auf Fanproteste hin wieder eingesetzt wurde, hätte nie jemand das je wieder angesprochen. Ist das auch deine Erinnerung?
Also tatsächlich war ich ja da nun überhaupt nicht involviert in so eine Entscheidung. Also es wäre jetzt nicht so, dass irgendwie das Label mich hätte angerufen, hätte gesagt, die Veronika ist jetzt nach New York gezogen oder hat da studiert oder ich weiß nicht. Wie können wir das denn jetzt machen oder so? Also ich kam da ins Studio und es war ja dann, glaube ich, Manus Schwester, die
Scarlett Lubowski.
Für einige Folgen sie ersetzt hat. Und ich weiß nicht, weil vielleicht war es auch ein bisschen so, dass sie gesagt hat, ich brauche aber einen Businessflug und ich brauche dann natürlich das und das und das und das und das und das. Und dann hat man vielleicht auch das falsch eingeschätzt, dass die Leute das schon schlucken, ist halt eine andere Gabi. Aber und ich glaube, aber als sie dann wieder zurück in Deutschland war, hat man gesagt, wenn es denn irgendwie geht und ihr jetzt nicht völlig zerstritten seid, also wie gesagt, ich hatte damit wirklich gar nichts zu tun, weiß es auch nicht mehr und es war auch nicht so, dass ich gedacht habe, Ojemine oder dass ich weigere mich mit Manus Schwester das aufzunehmen, sondern ich habe das einfach... Ich hatte über die Vorgänge überhaupt keine Informationen, warum, wie, wer da nicht wollte oder wie auch immer. Aber ich kann das natürlich ihren Frust verstehen. Logisch, wenn man dann so das Gefühl hat, es war ja ein bisschen wie bei meinem Computerspiel vielleicht, dass man einfach gesagt hat, ach nö, weißt du, dann nehmen wir halt einen anderen. Und klar, also wenn man mich da nicht ordentlich gebauchpinselt hätte, hätte ich vielleicht auch aufgehört.
Ich stelle mir das, also die Frage müsste man wahrscheinlich eher Heike Dene Körting stellen, aber ich stelle mir das total schwierig vor in so einem kleinen Studio, also die Räumlichkeiten sind ja auch sehr eng und dann sind ja, ihr seid jetzt Jugendliche und Kinder gewesen, da ist eine gewisse Demut und Zurückhaltung, aber mit diesen gestandenen Sprechern, also gerade den Männern, kann das ja mitunter bestimmt auch total anstrengend gewesen sein, da, wenn die da ihre Allüren hatten und so weiter, da muss man wahrscheinlich, wie du sagst, sehr viel im Hintergrund sensibel managen, dass der Laden läuft, also...
Ja, genau. Also ich möchte nicht in ihre Haut stecken, glaube ich. Also, aber sie macht das toll. Also sie kann, weiß jeden, glaube ich, zu nehmen. Und ich glaube, die Ergebnisse sprechen ja dann auch für sich, dass sie das irgendwie immer wieder toll hinkriegt und das schon so lange. Also, ja.
Ja, und es ist ja noch jemand aus der alten Garde von TKKG abgetreten, Niki Nowotny. Wir hatten vorhin schon über ihn gesprochen, der Sprecher des Karl. Ich habe noch eine Petition unterschrieben, die er angezettelt hat auf Facebook. Holt den alten Karl wieder. Und ich glaube, da waren nur 100 Leute Follower davon. Und irgendwie hat sich das leider nicht so durchgesetzt wie bei Veronika Neugebauer damals. Kannst du uns da auch ein bisschen was zu sagen? Es gibt ja einen neuen Karl jetzt auch schon wieder seit 10 Jahren.
Ja, genau. Also meine Version ist ja, dass wir uns Tobias dazu geholt haben, um uns ein bisschen zu verjüngen, weil irgendjemand muss uns ja in 5 Jahren dann oder in 10 Jahren, sagen wir in 15 Jahren auf die Bühne schieben. und dafür hat Tobias genau das richtige Alter. Der ist ja doch schon 2-3 Jahre jünger als wir und da mussten wir leider uns einen neuen Karl suchen. Nein, aber ehrlicherweise war ich da ähnlich wie bei Veronika überhaupt nicht. Also das sind natürlich Entscheidungen, die getroffen werden vom Label und vom vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube auch nicht mal von Heike Dene, sondern wenn es halt ums Geld geht, sage ich mal, gibt's vielleicht gibt's halt häufiger Probleme und wenn man da sich nicht einig wird, miteinander. Also das war, glaube ich, der Fall bei Karl. Da muss man halt irgendwie gucken, wie man weiterkommt. Ich meine, das könnte mir in Anführungsstrichen ja genauso passieren, wenn ich jetzt sage, von heute auf morgen, ich möchte jetzt bitte das Doppelte an Gage. Ich weiß nicht, ob das so gut ankäme und ob das dann mein letztes Interview hier an eurem Mikro wäre.
Kriegt ihr alle dasselbe Geld? Oder sowas fragt man nicht in Deutschland.
Genau, das fragt man nicht über. Bei Geld hört die Freundschaft auf, sagt man doch.
Wir wollen dich auch nicht in Verlegenheit bringen. Es ist nur so, dass Felix und ich,
zu spät,
wir werden in Münzen bezahlt. Also deshalb ist es für uns natürlich spannend, wo wirklich was zu holen ist mit so Kulturarbeit.
Und das habe ich vorher nicht gewusst, das hat überhaupt keiner gewusst. Es besteht, Sie wissen, es gibt die Tarzan-Bücher, zu Anfang dieses Jahrhunderts wurden die geschrieben, der Urwaldmensch. Dort diesen Namen Tarzan habe ich also entliehen, weil der als Spitzname eigentlich gebräuchlich war und passte irgendwo auf den Typ, den ich da ins Leben gerufen habe, zumal es ja für alle vier lebende Vorbilder gibt, ja.
Also das war Stefan Wolf und alias Rolf Karl Mutschak. Und auch da brennen wir natürlich darauf, Sascha, zu erfahren, wie ist dieser Typ? Wir haben uns anhand seines Werks ja schon sehr viel in diesen Mann reingeheimnisst, aber wir wissen gar nichts von ihm. Also hol uns doch mal ein bisschen rein, wer war dieser Mann?
Ja, also ich hoffe, dass ich euch da nicht enttäuschen muss, weil es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich bei ihm ein- und ausgegangen wäre zu Hause oder er bei mir oder dass wir uns ständig ausgetauscht hätten. Wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, er hat mich angerufen.
Nur einmal,
als ich Gabi,
oder was?
Als ich Gabi schwerst beleidigt habe, seine Gabi, seine Kreation. Da haben wir gesprochen. Wir haben uns einmal, wie gesagt, auf einer Buchmesse gesehen. Und dann haben wir uns, glaube ich, tatsächlich noch einmal auf einer Veranstaltung in München getroffen. Aber ich bin ihm wirklich tatsächlich nicht sehr häufig, also ich glaube wirklich, das waren jetzt diese drei Male und ein Telefonat oder ich weiß nicht, die wir uns begegnet sind. Aber natürlich, da ich eben so viele Werke, sage ich mal, von ihm vertont habe, glaube ich auch, ein wenig ja irgendwie ihn zu deuten, vielleicht liege ich auch völlig falsch. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er ein extrem konservativer Mensch gewesen ist. Aber er ist ja auch Bayer, das sind die doch alle, glaube ich, oder? Ich bin ja Norddeutscher. Also ein normaler Bayer war er vielleicht. Nein, ich weiß es nicht. Nein, also Quatsch. Ja, aber gut, ich bin da auch, wie gesagt, nicht mehr Experte, glaube ich, als wenn man sein ganzes Werk hoch und runter gehört hat, macht man sich natürlich ein Bild und ja, bin ich ein bisschen, also tut mir leid, wenn ich euch jetzt keine spannenden Rolf Karl Mutschak Hintergrundinfos liefern kann.
Aber das Beispiel von vorhin mit dem Hals-Maul finde ich ja schon sehr, sehr interessant. Also um mal den Bogen zu spannen, ich habe mal eine Doku über Helge Schneider gesehen und da verlässt er gerade das Haus und sein Assistent kommt und sagt, hier, deine ersten 5 Bücher wurden nochmal Taschenbücher rausgebracht, hier willst du mal sehen. Und er nimmt die so, flippt die durch und schmeißt sie ihm zu. Also guckt gar nicht rein und fährt einfach weg. Und hier ist es ja offensichtlich so, dass er, natürlich kriegt er Belege nach Hause geschickt, hier Stefan Wolf, also Rolf Karl Mutschak. Und hört die sich dann ja scheinbar bis zum Letzten auch an. Also das, bei so einem Vielschreiber finde ich das relativ überraschend, dass der dann auch so ganz genau den Blick drauf gelenkt hat, offenbar.
Ja, also Vielschreiber, ich weiß gar nicht, was, wie, wann, wo er, also wann das für ihn so einfach auch so zentral wurde, das Thema TKKG. Das ist ja in meinem Leben auch ein bisschen so. Also ich merke halt, immer mehr eigentlich, wie Leute ich erreiche, wie viel Leute sich dafür interessieren. Und das ist für mich auch irgendwie so ein Antrieb und so eine Verantwortung, mich damit zu beschäftigen und mich damit auseinanderzusetzen, finde ich. Und vielleicht war das bei ihm auch so, dass er nach und nach merkte, irgendwie, das ist ein nämlich wichtiger Bestandteil der, weiß nicht, Jugendkultur oder wie man es auch nennen möchte. Und deswegen hat er dann das vielleicht auch intensiver bearbeitet als andere Sachen dann.
Ja, das ist gut möglich. Also Linus zitiert ja auch immer gerne, woher hattest du das überhaupt, Linus, das mit dem Euro? Jetzt sag doch nochmal, du hast das Wort 100-mal gesagt im Podcast.
Es gibt ja eine Folge, wo Karl sich gegen den Euro, gegen die Euro-Einführung irgendwie ausspricht. Es gibt aber auch diese anderen Sachen, dass er ja sehr Tierschutz war, ist sehr wichtig in dem Werk. Und man kriegt so ein bisschen Mixed Signals von ihm, also... Ja, es gibt auch noch irgendwie andere Szenen, wo es um Anglizismen in Speisekarten geht. Da beschwert sich Karl auch. Das hatte ich letztens bei der Operation Hexengraffiti, wird sich beschwert, dass zu viel Englisch in Speisekarten gesprochen wird. Das war ja auch noch aus seiner Feder.
Nein, also ich bin tatsächlich wirklich kein Experte da. Also da müsste ich mir jetzt irgendwas aus den Fingern saugen, um ihn da... näher zu beschreiben. Ich kenne eben auch nur sein Werk und das dann eben auch nur in dem Zeitpunkt, in dem wir es aufnehmen eigentlich, wo wir dann auch manchmal sagen, naja, das ist jetzt ein bisschen dicke, also das Gute ist mit dem Euro ist uns durchgerutscht und andere Sachen, aber wo wir sagen, wollen wir das wirklich sagen oder wollen wir das nicht ein bisschen abschwächen oder so, wenn wir denken, das ist jetzt trifft, also das sagt man so nicht oder das passt uns nicht so. Aber ja, also wir sind, und dafür bin ich ihm auch einfach zu wenig begegnet, als dass ich ihn dann hätte darauf ansprechen können. Deswegen, glaube ich, halte ich mich da lieber zurück.
War denn mit seinem Tod dann quasi so automatisch der Punkt, dass sich die Serie verändert hat? Oder wurde das bewusst auch als so eine Zäsur genommen, wo man gesagt hat, jetzt denken wir nochmal nach, was wollen wir anders machen? Hast du das irgendwie erlebt?
Ja, also soweit ich weiß und ich kann ja auch immer nur, also das ist jetzt nicht die offizielle Version in dem Sinne, weil ich habe das ja nicht besprochen oder durchgesetzt. Uns wurde immer gesagt, dass das noch lange Jahre in der Familie Kalmuczak die Rechte bei der Familie lagen und dass die wirklich das letzte Wort hatten und man kam dann wahrscheinlich mit Vorschlägen zu ihnen und hat dann gesagt, also speziell die Witwe, die aber meines Wissens glaube ich inzwischen auch verstorben ist, weiß ich nicht, glaube ich, also die Frau Kalmuczak, bin ich mir nicht sicher, und dass man dann also dass die immer noch dass die letzte Entscheidung hatten und gesagt haben, nee, die Folge oder das Thema, das wollen wir nicht und wenn, dann muss es so sein. Und irgendwann kam, glaube ich, der Moment, an dem dann auch das ausgelaufen war oder die Rechte verkauft wurden an Sony tatsächlich und dass jetzt nur noch Sony entscheidet, wie TKKG weitergeführt wird. Also es gab so eine Zwischenphase, so ein Mittelding und jetzt ist es, glaube ich, ist alles aus der Vergangenheit. Also natürlich bleibt das irgendwie erst der Erfinder oder nach Ideen oder nach einer Vorlage und vielleicht ist das auch irgendwie so abgesichert rechtlich, aber meines Wissens ist jetzt, kann Sony frei entscheiden, wie TKKG weitergeht.
Ja, es gibt ja den Disclaimer mittlerweile vor den alten Folgen, um das so ein bisschen aufzufangen, dass da vielleicht problematische Inhalte immer noch schlummern, explizit oder auch implizit. Wie stehst du denn zu diesem Frühwerk? Auf der einen Seite, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, das ist so die Initiation, da gibt es ganz viele emotionale Bindungen, aber das ist ja auch das, wenn man TKKG kritisiert, wo dann auch immer wieder hingeguckt wird und wo natürlich auch einige Sachen gefunden werden, wo man sagt, so um Himmels Willen. Also wie verhältst du dich? Da wirst du doch bestimmt öfters drauf angesprochen.
Ja, aber nicht so oft im Podcast, sag ich mal.
In der Kneipe.
Also privat, genau, eher in der Kneipe, nein. Aber also ich habe erstmal überhaupt kein Problem mit einem Disclaimer, weil es gibt ja wohl Leute auch, die sagen, was für ein Scheiß irgendwie. Ich will da nicht, dass da mir vorher gesagt wird, dass das vielleicht nicht mehr aktuell ist oder so. Ich finde es gut, dass es das gibt, weil es eben auch für viele Leute wahnsinnig viel Erinnerungen bedeutet. Und ich finde es auch gut, dass vorher gesagt wird, dass es vielleicht nicht oder dass Jugendliche heute vielleicht nicht unbedingt nach diesen Werten erzogen werden sollten, dass die Mädchen beispielsweise, also wenn es gefährlich wird, außen vor sind und dass die bitte nicht gleichberechtigt sind in dem Sinne so oder ja. Und Ja, deswegen, ist, ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen. Also die, die sagen, wieso, das ist doch meine Jugend und das hat mir doch nicht geschadet. So, die eine oder andere, also die eine oder andere TKKG-Folge. Ich bin doch trotzdem kein, weiß ich nicht, schlimmer Mensch geworden. Und aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, komm, also was da vermittelt wird zum Teil, aber ich glaube auch wirklich nur zum Teil, weil es wurden ja eigentlich auch alle Folgen mal geprüft und dann wurde, es wird ja mal gesagt, das ist alles ganz schrecklich. Ich glaube, der Großteil ist eigentlich so, wie jeder sagen würde, ja, nee, das ist schon richtig, also wie sie entscheiden. Und dann gibt's so einen Ausreißer, wo eben irgendwelches Framing und sowas ist, wo eben auch Folgen, glaube ich, ja in dem Sinne deswegen gar nicht mehr veröffentlicht werden. 3, glaube ich. Ja, also ich finde, das ist alles nicht so einfach, aber also es gibt da kein Schwarz oder Weiß oder kein richtig oder falsch. Aber ich finde, jeder, also beide Seiten, also die sowohl die Gegner der alten Folgen als auch die Befürworter, es wäre gut, wenn sich beide Seiten da so ein bisschen entspannter mit beschäftigen und keiner das so zu so einer Mega-Glaubensfrage hochstilisiert.
Aber dieser vermeintliche Makel, der dann von Kritikern der Serie so herangetragen wird, also Hashtag drei Fragezeichen-Fans beispielsweise, die ja sagen könnten, ja, hier, schaut euch mal an, das geht doch so gar nicht. Stört dich das manchmal? Weil es ist ja auch immer...
Ja, also ja. Klar, wir haben anderen Autoren gehabt, der vielleicht auch ein bisschen andere Werte versucht hat, mit dieser Serie zu vermitteln, als vielleicht die drei Fragezeichen oder die vielleicht gar nicht da so... die sich vielleicht da auch ein bisschen mehr raus zurückgehalten haben einfach. Ich weiß nicht, gut, ich habe jetzt dadurch, dass ich das Buch ja gelesen habe mit dem Preis, der gestohlene Preis, glaube ich, habe ich ja mitbekommen, da ist ja genau das gleiche Bodyshaming im Grunde genommen wie bei TKKG, was uns ja immer vorgeworfen wird, dass der arme Klößchen ständig von uns gedisst wird, speziell von mir. Aber ja, also wie gesagt, das war 80er, 90er Stuff sozusagen. Also ich glaube, man sieht eigentlich auch schön, und das sagen, glaube ich, auch alle Kritiker, lassen das gelten, dass es da eine Entwicklung gibt zu den heutigen Folgen, die in wirklich, die vielleicht schon wieder, da gibt es dann wieder welche, die sagen, das ist einfach zu politisch korrekt und brav, was da passiert. Und ja, man sieht, wie man es macht, man kann es nie irgendwie allen recht machen.
Ich fand den Gedanken eben interessant, den du hattest bei den drei Fragezeichen, weil ich glaube das nämlich auch, wir haben ja eben über Stefan Wolf gesprochen, der ja bewusst Sachen, also jenseits der Geschichte, Werte vermitteln wollte, so, die man ja so und so sehen kann, und du hast ja völlig recht bei den drei Fragezeichen, da glänzt ja, ist sozusagen die Frauen oder Mädchen, das ist ja eine völlige Absenz. Also da, ne, da wird gar nichts verhandelt, weil gar keine Mädchen da sind am Anfang, ne? Das sind einfach drei Jungs, da hätte man ja auch einen anderen Blick drauf werfen können, aber das macht so ein bisschen einen Bogen dann um solche Themen, und TKG ist da ja sehr, ja, ich glaube, offen.
Genau, also ihr hattet ja auch mal diese Folge mit dem Kommando, weiß ich nicht, Staatsfeind oder wie die hieß, also der hat Brigade, Staatsfeind, ja genau. Das wurden ja wirklich, ich hatte den Eindruck, in den alten Folgen wurde ja wirklich jedes aktuelle Thema kriminell, politisch, sonst wie sofort in diese Serie reingebracht. Das war natürlich auch vielleicht ein bisschen leichtsinnig oder ein bisschen, oder man konnte damit halt wirklich so seinen Standpunkt eben vermitteln. Und klar, muss das nicht zwangsläufig unser sein oder ist der vielleicht heute total überholt oder heute weiß man es vielleicht auch besser.
Ja, also ich staune tatsächlich noch, dass es wirklich so ein langer Prozess ist. Also ich habe schon auch mal wieder Folgen gehört aus den 2000ern oder auch aus den frühen 10er Jahren, wo das noch gar nicht so sich durchgesetzt hatte. Also dass es so einen Blick darauf gibt, dass man alle Ismen vermeidet und so. Weil ich auch nur dachte, ach, das war ja ganz früher, aber das ist relativ lange noch mit euch mitgewandert. Aber jetzt, ja.
Ja, es ist spannend ist auch oder lustig ist, es gibt ja diese Kennenlernfolge, die zweimal aufgenommen wurde, mit der ich mich mal intensiver beschäftigt habe.
Das Geheimnis im TKKG.
Genau, die wurde zweimal ja aufgenommen, wisst ihr ja natürlich als Kenner der Szene. Und wenn man die vergleicht miteinander, da ist schon, also die eine ist glaube ich 95 und die eine 2000. 2 oder ich weiß nicht, aufgenommen. Da sind dann zum Beispiel in der einen sage ich, ah, ich würde dem gerne alle Knochen brechen und der soll in der Notaufnahme aufwachen, wenn überhaupt, so quasi mein Gegenspieler da. In der alten Version, in der zweiten sagt er nur so, oh, ich bin total wütend, ich könnte denen an die Gurgel gehen. Also es hat, wie du sagst, es hat gedauert, aber man hat das irgendwie schon, irgendwie früh ist man das angegangen und man ist, glaube ich, immer noch dabei, oder die Serie noch weiter die Aggression rauszunehmen bei Tim zu sagen.
Ja, also das ist ja auch, es wäre auch blöd eben, dass Serien oder auch Menschen nicht zuzugestehen, dass sie sich auch wirklich ändern können. Das ist ja heutzutage dann ganz schnell, du nimmst irgendein Zitat, was irgendwer mal gesagt hat, vielleicht auch vor 20 Jahren und kannst ihn damit dann quasi diskreditieren, völlig im Diskurs, weil es dann, das ist natürlich dann auch schade. Und man sieht ja wirklich die Bemühungen. Und ich finde es trotzdem noch schön, dass zumindest, ich habe es ja jetzt auf der Bühne gesehen, dass Klößchen immer noch Schokolade ist. Also, dass man zumindest nicht jetzt so völlig von den Rollen dann abgewichen ist, aus Angst vor Problemen, dass sie gar keine Eigenschaften mehr haben dürften.
Genau, und der wird ja auch immer noch Klößchen genannt von uns. Und das ist ja schon, eigentlich würde man ja heute, wenn man eine Serie heute schreiben würde, würde ich vermuten, dass man ihn anders nennen würde. Aber ja, es ist doch schön, dass auch das noch geblieben ist. Und klar, also ich prügel mich deutlich weniger, bis gar nicht, mache nur noch Liegestütze, bin sportlich. Aber ja, also vieles ist auch geblieben.
Sie wächst da schon raus.
So lange warte ich nicht. Hier steht im Phänomimam.
Phänomimam?
Das ist ein Mama-Blog von Dakota Applebaum. Sie schreibt, Mutter und Tochter können durch Vorlesen eine Bindung erzeugen.
Phänomimam. Das klingt witzig.
Der kleine Punk kriegt jetzt eine Geschichte zu hören.
Ja, da habe ich niemals kontrolliert, ob du das wirklich auch sprichst, weil es ja eine Frauenrolle, aber als Kenner der Dräger-Sounds bin ich mir, glaube ich, sehr sicher, das ist Linda, die Frau aus Bob's Burger.
Oh ja, also Linda spreche ich auch, also wirklich, dass du mir das nicht glaubst, Linus, wirklich.
Ja, also das, die spreche ich auch, das macht mir extrem viel Spaß, muss ich sagen. Privat sage ich immer, ich würde es auch ohne Geld sprechen, weil es einfach so viel Spaß macht, aber das darf ich natürlich nicht öffentlich sagen. Das war auch ein großer Glücksfall, dass ich da gecastet wurde auf die Rolle und die auch bekommen habe.
Ja, man würde sich ja wundern, dass man das Gender quer besetzt. Andererseits, im Original ist es tatsächlich auch so, dass ein Mann spricht, die Figur. Tut dir das nicht in der Stimme weh? Also hast du so eine Ausbildung, dass das alles so nicht auf die Stimmbänder geht? Oder?
Überhaupt nicht. Also ich habe tatsächlich überhaupt keine Ausbildung. Früher habe ich immer noch die Kollegen, die Älteren gefragt, was kann ich denn machen, damit meine Stimme und so weiter, was muss ich machen? Und ich höre immer so viel von Stütze und also nicht das Geld, sondern also Stütze mit der Stimme. Und dann haben alle gesagt, du machst das doch so lange und du machst es doch auch gut und also toi toi toi, ich klopf auf Holz. Ich habe extrem selten in meiner Laufbahn oder in vielen Jahren irgendwie Probleme gehabt mit meiner Stimme. Und auch Linda, die natürlich ein bisschen sehr anders klingt als meine normale Stimme, strengt mich nicht wirklich sonderlich an. Und ich habe halt in John Roberts, ist glaube ich der Name des Kollegen in Amerika, eine so tolle Vorgabe und Vorlage, dass das einfach, also ich tue mich immer schwer, wenn ich die Rolle jetzt so sprechen soll, ne, wie ich es jetzt eben angedeutet habe, weil wenn ich einen Satz von ihm höre, dann habe ich das sofort im Ohr und dann weiß ich, wie Linda klingen soll nach Möglichkeit, damit es eben möglichst nah am Original ist. Und dann ja, versuche ich das eben so umzusetzen, dass es möglichst eben ja ihm, also der Rolle gerecht wird.
Ist ja auch so ein bisschen so ein Simpsons-Ding, also ist ja richtig, richtig witzig, also die Serie.
Ja, ganz genau, also weil man ja früher immer dachte, so Zeichentrick oder Cartoons ist was für Kinder und Simpsons waren ja, glaube ich, die erste Serie in Deutschland, wo man dann verstanden hat, okay, nee, das ist nicht nur für Kinder, das ist eigentlich, oder das ist für Erwachsene, das ist halt Erwachsenenunterhaltung, ne? Und genau so ist es bei Bob's Burgers auch.
Wie ist das denn generell bei Synchro? Ich kann mir das, also bei der Besetzung von Synchronrollen, klar, du bist da etabliert, du machst das seit Jahrzehnten, du hast eine Agentur, nehme ich an. Bist in irgendwelchen...
Ich habe keine Agentur, tatsächlich. Nein, ich habe gerade den Kopf geschüttelt. Das hast du. Nein, ich habe keine Agentur, weil im Synchronbereich ist es so, also gut, speziell jetzt in Hamburg, die Szene, die Synchronszene ist so klein, dass jeder jeden kennt und dann kommen natürlich auch mal wieder neue dazu, aber das ist wirklich sehr, also da kennt jeder jeden. Und in Berlin weiß ich von den Kollegen, ist es so, dass die zwar auch in der Regel nicht mit einer Agentur arbeiten, aber die arbeiten mit einem Disponenten, der für die Termine macht. Die haben also quasi so einen Assistenten, der sie, der sich also um die Terminfindung kümmert. Auch das habe ich nicht, weil ich das nicht brauche, weil ich einfach auch nicht so viel arbeite, dass ich irgendwie am Montag um 17 Uhr irgendwie jemanden anrufen muss, wo muss ich denn morgen arbeiten und wo und am nächsten Tag dann, wo muss ich denn übermorgen hin und so weiter. Also das kriege ich alles noch so geregelt und da hat keine Agentur. Aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest eigentlich eine Frage stellen.
Ja, aber es geht trotzdem in die Richtung. Das heißt, dass du, wenn du sagst, da ist jeder kennt jeden und so, dass das dann so ein bisschen, jetzt mal so klischeemäßig, dass die Rollen so an der Theke auch vergeben werden. Also dass es auch so viel um Zufälle geht, wo man mal in wen reinläuft vielleicht oder wird da wirklich geguckt, so wir brauchen jetzt so eine Klangfarbe, wer könnte das sein und dann so richtig nächtelang da recherchiert.
Also das gibt es so und so. Ich meine, es gibt unheimlich viele Sachen, wo kein Geld ausgegeben werden soll und dann geht das halt ganz schnell. Dann ist der vielleicht, der ist sowieso da und dann kann er doch in der Serie auch noch, dann sparen wir vielleicht auch ein bisschen Geld, weil er nur einmal kommen muss oder solche Sachen. Also, aber es gibt auch, und das ist hoffentlich die Mehrzahl, Produktionen, wo das schon sehr intensiv gesucht wird nach der passenden Stimme für die Rolle. Und also auch bei Linda Belcher war es eben so, dass ich gecastet wurde mit anderen Kollegen und auch Kolleginnen oder Kolleginnen und die da wurden schon viele Leute ausprobiert und letztendlich durfte ich dann habe ich den Zuschlag bekommen, vielleicht weil ich besonders nah dran war an dem Original.
Gibt es denn bei dir so eine Art Schalter im Kopf zwischen diesen unterschiedlichen Jobs, Synchron, Sprechen und Hörspiel? Also ich frage deshalb, weil mir ist mal aufgefallen, das kann auch Einbildung sein, ne? Aber mir ist aufgefallen, dass es, ich nenne keine Namen, Stimmen gibt, die sehr bekannte Synchronstimmen sind und dann habe ich die irgendwann mal in einem Hörspiel gehört, was sie eher seltener machen und mir ist aufgefallen, dass es ein wahnsinniges Overacting ist. Also ich mochte dann nicht, wie die Hörspiele gesprochen haben. Das hat nicht funktioniert für mich. Weil es so was Unrealistisches hat. Es hatte schon so diesen, so dieses leicht überkandidelte. Wie gesagt, vielleicht ist es Einbildung oder Zufall. Aber merkst du das noch, dass du das eine anders sprichst als das andere oder sprichst du es gleich?
Ich würde eher versuchen, eben jede Rolle anders anzulegen. Also im Hörspielbereich bin ich ja ganz viel eben der 14-jährige Junge, was ich natürlich im Synchron nie bin. Also keiner würde heute noch auf die Idee kommen, mich auf einen 14-jährigen Jungen zu besetzen. Da spreche ich eben andere, manchmal skurrile Sachen. Und es gibt noch eine Hörspielserie, die ich ja seit Jahren mache, Jules Verne. Und da bin ich ja Phileas Fogg. Und den spreche ich beispielsweise eben auch wiederum ganz anders. Ich kann da nicht für die Kollegen sprechen. Ich bemühe mich auf jeden Fall immer eher die Rolle zu sehen und auch gerade im Synchron eben nicht so ein Synchronton, wie es ja manchmal bemängelt wird irgendwie, also so ein Overacting vielleicht auch irgendwie in die Rolle zu legen, sondern es ist auch im Grunde ein bisschen mehr so wie ein Hörspiel zu sehen, dass man möglichst normal spricht und vielleicht auch gar nicht so, das kommt, glaube ich, also dieses Overacting vielleicht auch davon, dass man zu sehr auf das Synchron achtet, dass man eben auch versucht, genau die Pausen zu treffen und dann klingt das halt einfach manchmal auch irgendwie doof, glaube ich. Also das könnte ein Grund sein und wenn man gar nicht so sehr sich mit den Synchronsachen auseinandersetzt, dann kann man vielleicht schöner spielen und die Rolle besser verkörpern.
Ja, und ich staune aber noch, dass du tatsächlich niemanden hast, der das alles für dich schon vor organisiert und dich irgendwo hinbucht. weil das ist so mein Eindruck von dir, den ich sonst nur von Oliver Rohrbeck habe, dass ich denke so, Gott, das ist ja schon wieder Sascha Dräger in irgendwelchen seltsamen Appearances, groß oder klein. Also Felix und meine Lieblingsserie aus den 2000ern war ja King of Queens, wo du ja durchaus auch, ne, also jetzt keine tragenden Rollen hast, aber wie du, wo du scheinbar ein paar Zimmer weiter warst und da gebucht wurdest, und sowas ist mir gefühlt sehr oft untergekommen. Also du hast noch nie irgendwie versehentlich irgendwas verpasst, nee. Oder?
Nee. Also das ist tatsächlich, ja gut, also man muss sagen, wie du sagst, diese 90er-Serien, vielleicht auch noch die 2000er, aber ich meine, wir sind jetzt in den 2020ern. Und also es ist schon, also meine Arbeit, das ist schon deutlich ruhiger geworden. Ich glaube, ich habe so viele Takes in meinem Leben gesprochen, im Synchron besonders, dass ich heute mich da auch total, immer mehr zurücknehme, glaube ich. Also wenn fragen mich die Leute immer, was machst du denn aktuell oder was Neues oder so, und da gibt es unheimlich wenig, wo ich sagen würde, irgendwie, ja, ich habe gerade eine neue Serie begonnen oder ich habe hier irgendwie den Film gesprochen. Also was ihr halt alles so hört und kennt, das ist eben wirklich teilweise 30 Jahre her, und klar, das kommt immer wieder, das wird wiederholt. Aber tatsächlich, also meine Synchronjobs dieses Jahr, die kann ich an einer Hand abzählen. Also vielleicht an zwei Händen. Aber es ist wirklich, wirklich sehr, sehr ruhig geworden bei mir.
Aber weißt du ungefähr, was du alles, wie viel du letztlich die Stimme geliehen hast?
Ich habe überhaupt keinen Schimmer. Wenn jetzt jemand sagen würde, ich habe das durchgezählt, es waren 2000 Rollen, würde ich sagen, aha. Wenn jemand sagen würde, nee, es sind 5000 Rollen, würde ich, also überhaupt keine Idee, also wirklich gar nicht. Und wir haben, weil du ja die 90er angesprochen hast, wir haben teilweise in den 90ern Tag und Nacht synchronisiert. Das klingt jetzt so, also wir waren um 10 im Studio und dann bis 18 Uhr die eine Schicht und dann um 18:30 begann die Schicht für die nächste Serie, und da waren Serien dabei, zum Beispiel, ich weiß noch, die eine hieß, glaube ich, Magic. Die ist da nie in Deutschland gelaufen. Also da haben wir eine Serie komplett synchronisiert. Ich glaube für RTL kann aber auch, und die haben wir dann einmal, und dann ist das irgendwo im Archiv gelandet, weil doch kein Sendeplatz, und dann waren vielleicht auch die Rechte abgelaufen. Also dann hätten sie gar nicht mehr ausstrahlen dürfen, auch wenn sie eine Synchro hatten. Und also wir haben wirklich schon, also gerade in den 90ern habe ich so viel gesprochen, aber ja, das ist bei mir zumindest, ist das wirklich deutlich vorbei, und ich ehrlicherweise wünsche ich mir das auch nicht zurück, also so viel zu arbeiten.
Wie hat sich dein Job technisch gewandelt? Wie real ist die Bedrohung des Jobs Synchronsprecher durch die KI?
Ja, die schlaue KI wusste wieder nicht, dass man KI so aussprechen würde. Das war jetzt offensichtlich eingesprochen von einem Spracherkennungsding. Und das ist ja ein Riesenthema. Deine Schwester Kerstin Dräger hat auch immer mal wieder in ihren Stories berichtet sie eben darüber, wie empörend es mitunter ist, dass da jetzt auch Sprecherjobs abgesägt werden. Wie sieht's da für dich aus?
Ja, also wie ich ja jetzt schon gesagt habe, da ich mich so, ich will nicht sagen rausziehe, aber immer weniger eigentlich arbeite in dem Bereich, also wie gesagt, ich mache das ja jetzt hier öffentlich, aber es soll jetzt nicht heißen, dass ich keinen Bock habe, aber es ergibt sich halt einfach auch aus dem Grund, dass ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel in Hamburg bin, sondern eben auch beispielsweise jetzt, wo ich auch gerade hier jetzt bin, auf Mallorca viel Zeit verbringe, dass ich halt auch nicht immer erreichbar bin, oder deswegen, also ich persönlich, für mich ist also die Gefahr jetzt nicht so groß, glaube ich. Ich bin ja auch eben schon ein bisschen älter. Aber wenn du jetzt so ganz, oder ihr jetzt so ganz generell fragt, für die Branche, glaube ich, ist es schon eine große Gefahr. Es gibt ja schon Filme, die komplett wohl aus der, also KI generiert sind, wo eben die Originalstimmen dann in irgendeiner Weise ummoduliert werden und dann Deutsch sprechen. Das ist, glaube ich, eine Gefahr. Ich hoffe immer nur, dass die Leute irgendwann merken, dass das eben nicht konkurrieren kann mit echten Emotionen, mit echten Stimmen und dass man dann merkt. Und ich glaube, da gibt es auch Erhebungen und Untersuchungen, dass man merkt, wenn Leute Computerstimmen zuhören, dann schalten sie irgendwann ab, weil klar, wenn man sich irgendwie Text vorlesen lassen möchte, ist es okay, aber wenn man einem Spielcharakter zuhört, der wirklich aus sich rausgeht, hoffe ich, dass die KI uns da nicht ersetzen kann.
Wenn ich das richtig, also ich bin jetzt kein Jurist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, glaube ich, in Deutschland auch der Status, dass man es ja kommerziell auch nicht darf. Also es könnte jetzt keiner hingehen, deine Stimme generieren und dann unter einen Spielfilm legen. Aber es ist technisch natürlich möglich und viele bekannte Synchronstimmen oder Hörspielstimmen sind schon im Netz und man könnte dich jetzt quasi, weiß ich nicht, auf YouTube eine rechtspopulistische Geschichte, könnte irgendwer privat machen und du müsstest dann aber erstmal gegen klagen also das, und so weiter. Ne?
Das ich glaube genau, Gefahr, das ist ne? ja passiert. Ich weiß nicht, ob du darauf anspielst mit Manfred Lehmann. Manfred Lehmann hat ja einen Prozess gewonnen, also so habe ich es der Presse entnommen. Weil man sah, er ist ja die deutsche Stimme von Bruce Willis und jemand hat eben seine Stimme genommen und für einen tatsächlich auch, glaube ich, rechtspopulistischen Beitrag hat er die mit Manfred Lehmanns Computerstimme sozusagen unterlegt, ohne sein Wissen. Und der ist jetzt vor Gericht hat unterlegen natürlich oder verklagt worden und muss Manfred Lehmann Schadensersatz bezahlen und muss das natürlich, denke ich, aus dem Netz nehmen. Also genau das Urteil liegt mir nicht vor, aber irgendwie so in der Richtung, weil es natürlich nicht sein kann, dass man hat oder festgelegt, dass man ein Recht an der eigenen Stimme hat und niemand ist berechtigt, diese Stimme irgendwie gegen meinen Willen zu verwenden oder eben kommerziell zu verwenden, schon gar nicht. Das Problem ist eher, glaube ich, dass die KI-Systeme trainiert werden mit all unseren Stimmen, also allen Synchronstimmen, und man dann einfach einen Mix aus diesen ganzen Stimmen macht oder von jedem ein bisschen und man dann nicht mehr sagen kann, ja, wessen Stimme ist das dann? Und dann sagen die, ja, das ist ja irgendwie Fantasiestimme, genau, mit Fotos ja auch, kann man ja auch ein Bild erstellen von jemandem, den es nicht gibt, aber letztendlich, das ist, glaube ich, dieser schmale Grat im Moment, dass man im Grunde genommen beweisen müsste, wenn man sowas machen möchte, dass die Stimmen, die da gemixt wurden zu einer neuen Stimme, dass die alle einverstanden waren. Und solange man das eben nicht garantieren kann, dass die alle einverstanden waren, mit denen die KI trainiert wurde, ist das unsere Chance, eben noch dagegen oder dem Einhalt zu gebieten.
Ja, das hat man ja auf vielen Feldern. Du hast ja auch die Fotos gesagt, aber auch eben so Zeichnungen. Das ist ja was, mit dem wir jetzt alle konfrontiert werden, dass wir in den sozialen Medien sieht man dauernd diese KI-Zeichnungen, die dann irgendwie so catchy aussehen, aber natürlich trotzdem irgendwie erkennbar sind. Und ich hoffe natürlich auch, dass das, was du gesagt hast, wie bei den Stimmen, dass sich dann irgendwann durchsetzt, so, oh Gott, das ist einfach unerträglich, beziehungsweise es ist nicht das, was sich dann die Leute davon versprechen, die Reaktion, und dass das dann auch wieder ein Stück weit zurückgedrängt wird oder irgendwie reglementiert wird. Weil diese Vorstellung, dass ich mir die ganze Zeit Kunst und Lebensäußerung von der KI angucken soll, also es zieht mich wahnsinnig runter als jemand, der sich für Kultur und für den Austausch interessiert. Also, dass es als Spielerei geil ist, klar, ja, aber als Realität furchtbare Vorstellung.
Geht mir genauso, klar. Ja. Und also unsere Branche, genau, ist, wie ja die Eingangsfrage war, genauso gefährdet und aber genauso hoffe ich, dass wir dagegen ankämpfen können. Und da gibt es ja auch viel Engagement und viele Aktionen von KollegInnen, die das eben darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, auch ein Großteil des Publikums möchte das auch nicht, dass wir ersetzt werden.
Ja, word up. Um es noch so ein bisschen vielleicht ein bisschen abzubinden, dass wir jetzt nicht auf diesem Misston enden müssen, wie war denn das so technisch, diese Entwicklung? Also ich glaube, bei Europa ist es ja immer noch so, dass Heike Diene auf so große Bänder mit ihrer Handkante hackt. Oder ist es dann doch jetzt, dass sie jetzt auch in Premiere mit der Maus arbeitet?
Um Gottes Willen, nein. Also das ist wirklich dort immer noch alles handmade und ich glaube, das nennt sich ja Senkel, ne, auf dem das aufgenommen wird, so ein Magnetband, also wie so ein, also alles analog, ein analoges Pult, ein immer noch eben analoge Aufnahmen von ihr. Es wird, glaube ich, also da bin ich nicht dabei, aber hinterher auch alles analog geschnitten, noch wirklich wie vor 30 Jahren. Und es wird allerdings alles zur Sicherheit digital mitgenommen, aufgezeichnet. Und es liegt also alles auch digital vor, was wir sprechen. Weil es kam tatsächlich mal bei einer anderen, bei Scotland Yard kam es mal vor, dass wir einen Vormittag aufgenommen hatten und am Ende haben die dann gesagt, oh, es ist alles nicht da. Und dann haben wir den ganzen Vormittag plötzlich mit ganz wenig Regieanweisung haben wir das relativ schnell nochmal aufgenommen. Also das könnte jetzt, es war auch nicht bei Heike Diene, aber es könnte nicht passieren, weil es alles digital parallel aufgenommen wird, aber die Arbeit wird immer noch komplett analog gemacht bei Heike Diene.
Ja, das beruhigt uns, ne. Wir sind ja auch so Klassiker, der Felix und ich, ne. Wir wollen, dass die Welt genauso bleibt, wie wir sie im Empfang genommen haben. Es soll sich dann nicht so viel verändern.
Oh Gott.
Schön, dass ihr das bei Europa so durchtragt. Felix, komm doch mal zum Fazit und so. Ich muss aber kurz austreten gehen. Du weißt ja, was du sagen sollst.
Ja, ich kann auch weitermachen, genau.
Deine Chance, Felix.
Ja, Fazit ist, ja, so jetzt reden wir mal unter uns weiter, würde ich sagen. Der Linus ist ein ganz mieses. Nee, ich wollte doch mal, genau, Fazit. Ja gut, wir haben ja ganz, ganz viele Themen jetzt angesprochen. Ich hab so ein Faible für so Menschen wie dich, die so auch ein bisschen so zufällig in so eine Art Rampenlicht gekommen sind. Du hast ja jetzt auch nicht als Kind da gesessen und gedacht so, hier, ich möchte mal auf der Straße meiner Stimme erkannt werden. Das ist ja schon eigentlich absurd so ein bisschen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dann in so einem, du hast es ja vorhin schon geschildert, so, du bist da in der Schule und wirst mit dem Taxi abgeholt und denkst dir, hier, die neuen Mitschüler sollen ruhig mal sehen, was hier los ist. Also, du hast ja auch erwähnt, diese schauspielerischen Dinge, die du getan hast. Gab es da mal einen Punkt, wo du dachtest, so, ah ja, hier Hörspiel schön und gut, aber jetzt so als Schauspieler durchstarten, das wär's? Also
ja, also das war irgendwie schon auch mein Wunsch. Ich habe also meine größte und zugleich letzte Rolle, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, war im Großstadtrevier, glaube ich. Mhm. Das Schwarze Schaf habe ich gespielt. Das sollte nämlich ursprünglich einen Regisseur machen, den ich im Synchronbereich, also der sollte da Regie führen, der im, den ich übers Synchron kennengelernt hatte. Und der hatte dann gesagt, ja Mensch, ich besetze hier gerade eine Folge Großstadtrevier, die ich mache und da könntest du den einen Polizisten spielen. Witzigerweise war das, meine ich, hoffe, liege nicht falsch, der gleiche Regisseur, der die erste TKKG-Staffel gemacht hat als Regisseur. Oder die zweite, wie auch immer. Es kam dann aber nicht dazu und ich dachte schon, ah, so ein Mist, nun wird es doch nichts. Und dann hat aber der neue Regisseur, der also dafür dann engagiert wurde, gesagt, naja, wenn die da schon Vorschläge haben, gucke ich mir mal an, den Kerl. Und dann habe ich diese Rolle bekommen. Und zu der Zeit hatte ich dann wirklich, diese Rolle gespielt. Das war noch, also ist auch urlange her. War, glaube ich, noch eine Folge in Schwarz-Weiß. Nein, Quatsch, so lange nicht, aber das ist auf jeden Fall lange her. Mit Mareike Carrière und Arthur Braus noch lange vor Jan Fedder, der ja auch schon nicht mehr dabei ist. Und ich hatte tatsächlich gehofft, dass das so ein Einstieg ist, vielleicht auch in ein bisschen Fernsehen oder Film oder whatever. Mhm. Und ja, heute weiß man, er war es nicht. Also ich habe mich da nicht durchgesetzt, aber ich glaube, man sieht auch, wenn man sich diese Folge nochmal anguckt, Synchron sprechen und Schauspielen sind schon auch nochmal, ist auch nochmal ein anderes Handwerk. Und ich glaube, also so souverän ich dann irgendwie mit den Jahren im Synchron geworden bin, so souverän war ich vor der Kamera mit Sicherheit nicht. Und Ja, und dadurch habe ich das dann aber auch nicht weiter mit aller Kraft versucht und dann ist das wieder eingeschlafen und so war das.
Aber gibt es manchmal einen Punkt bei dir, wo du dann am Flughafen sitzt im Wartebereich und dir denkst, so ein Glück bin ich jetzt nicht hier irgendwie so bekannt wie, keine Ahnung, Til Schweiger oder so, weil dann, ne, ist ja ein ganz anderes Leben. Das ist ja tatsächlich, sobald du den Mund aufmachst, also, wissen wir Fans, oh, da ist er, ne, aber sonst.
Ja, ja, also ich hätte das jetzt fast eben noch mit rangehängt, aber wer weiß, vielleicht war es ja ganz gut so, weil tatsächlich, also wenn man wie du sagst, Til Schweiger ist, das hat bestimmt auch extrem viele negative Seiten und gut, aber es gibt ja auch was dazwischen, also gibt glaube ich auch Schauspieler, also klar, mich hätte das irgendwie auch gereizt dann irgendwann, auch wenn ich mich vorher immer nur so überhaupt auch als Synchronsprecher oder Schauspieler gesehen habe und Hörspielsprecher und gar nicht so gedacht habe, ja klar, Schauspiel gehört unbedingt dazu oder Theater. Aber ja, irgendwie im Nachhinein hätte mich schon auch irgendwie gefreut. Jetzt enden wir doch so traurig.
Nein, du bist ja auf Bühnen zu sehen und wer weiß, was da noch auf dich wartet, wenn die Leute dich da sehen.
Genau, nach dieser Folge starte ich meine Alterskarriere.
Der reife Liebhaber, also ich sehe es schon.
Genau, der alte, gab es doch mal
eine Serie. Siegfried Lowitz noch. Ja, wenn wir jetzt schließen, wie sollte es denn für dich mit TKKG weitergehen? Man denkt ja, das ist für immer jetzt mittlerweile. Man denkt, die drei Fragezeichen und TKKG müssen für immer weitermachen. Ist es auch was du denkst oder gibt es irgendwie eine Vorstellung, dass das irgendwann auch ein Ende finden wird, muss? Oder machst du dir da keine Gedanken und machst von Staffel zu Staffel, beziehungsweise ich weiß ja nicht.
Von Jahr zu Jahr, von Folge zu Folge, wie Sepp Herberger hat immer, ne? Vor
die
der Folge,
Folge ist nach der Folge. Oder
wie heißt das irgendwie? Ja. Also ich glaube, irgendwie ein Stück weit verdränge ich das vielleicht auch tatsächlich. Ich möchte daran gar nicht denken, dass das irgendwann vorbei wäre. Im Moment macht es auf mich nicht den Eindruck, dass irgendwie jemand unserer überdrüssig sei und dass wir irgendwie, ja, es alles erzählt wurde. Also im Moment sind wir, glaube ich, es ist eine sehr schöne Phase noch. Und klar, wenn man jetzt irgendwann, also klar, irgendwann muss es zu Ende sein, aber ich hoffe, dass das noch lange hin ist.
Wenn du in die Glaskugel schauen dürftest und ein bisschen mitentscheiden dürftest, so die allerletzte TKKG-Folge, was würdest du jetzt Tim und Gabi vielleicht wünschen? Also würdest du da nochmal riesige Party?
Kann ich dir genau sagen. Also wir fahren da rüber zu diesem Rocky City da, oder wie das heißt, weiß gar nicht, ne, da wo die anderen da wohnen.
Ja.
Und dann kommen sich Gabi und Tim natürlich näher und dann fliegen sie auf dem Rückweg in Las Vegas vorbei und heiraten.
Sehr gut.
Ne, so würde ich sagen. Und dann reiten sie in den Sonnenuntergang. Und sehr gut. Was Karl und Klößchen machen, weiß ich allerdings nicht. Ist mir dann aber auch egal.
Und vorher in Rocky Beach noch ein riesiges Handgemenge.
Ja, die können ja da anfangen bei den Jungs. Das sind ja Jungs, sind das fünf Jungs, nicht mehr drei. Und wir kriegen Spin-off. Gabi und Karl, Gabi, um Gottes Willen, Gabi und Tim, habe ich ja was gesagt. So.
Ja, also dann würde ich sagen an dieser Stelle, Sascha, vielen Dank für deine Zeit, für diese sehr tiefgreifenden Auskünfte, dass wir jetzt das Ganze hier nochmal so aufrollen durften anhand von deinen Erzählungen.
Sehr gern. Wem hätte ich es lieber erzählt als euch?
Musst du nicht jetzt in einige Podcasts gehen wegen der Promo für die neue Live-Show?
Stimmt. Ich muss schon mal gar nichts. Nein, also wir brauchen keine Promo. Nein, nein. Tatsächlich. Also ich versuche das auch immer so ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie in jedem Podcast sein, genauso wie ich nicht auf jede Convention gehen möchte. Und ich gehe natürlich nur zu den Premium-Veranstaltungen und zu den Premium-Podcasts. Ist doch klar.
Ganz toll. Also es gäbe bestimmt ganz viele Sachen, wo wir noch tiefer einsteigen können. Komm gerne mal wieder. Aber wir wollten ja jetzt vor allem erstmal so ein bisschen so vom Anfang bis zu in die Jetztzeit das alles mit dir durchsprechen und deinen Blick überhaupt bekommen. Weil Felix und ich, wir machen jetzt seit, 800 Folgen der Ausnahme der Rose. Und irgendwann, es macht einen ja total wahnsinnig, dass man merkt, dass man bei ganz vielen Momenten immer ins Spekulieren gerät. Ne? Ich erzähle immer, was Stefan Wolf gemeint hat und Felix Scharlau sagt immer, warum Veronika Neugebauer abgesetzt wurde. Und eigentlich wissen wir wissen es gar nicht. Und du hast uns jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel auch gebracht. Davon werden wir lange zehren.
Ich habe es versucht, ja. Ich habe es versucht, auch wenn ich natürlich auch nicht alles weiß, um Gottes Willen, und gar nicht so viel mehr als ihr wahrscheinlich, aber ich hoffe, dass ich habe euch nicht enttäuscht mit meinem angelesenen Halbwissen.
Bestimmt nicht. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ich habe dich ja noch nicht Persönlichkeit gelernt, dass das vielleicht klappt im Rahmen der Tour. Es würde mich total freuen. Und also tausend Dank, dass es geklappt hat.
Ja, lieben Dank an die Einladung, lieber Felix, lieber Linus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Genau, bleibt noch einen Moment in der Leitung. Wir verabschieden uns jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ausnahme
der Rose.